erstmal sich klar werden, was sie denn eigentlich wollen. Also was ist denn der wirklich was? Also dieses subtile Gefühl der Unzufriedenheit ist halt sehr, sehr schwer, was dagegen zu machen, weil das hilft ja nichts. Ne? Du musst dir klar machen, was genau ist denn, was dich stört. Vielleicht ist es nur ein kleiner Punkt, den du ändern kannst und dann ist plötzlich alles gut. Kann ja auch sein, ne? Dass irgendwie in deiner Angestellten-Tätigkeit dich irgendwie die Arbeitszeiten stören. Dann gehst du zum Chef, sagst, hey, können wir Gleitzeit machen? Ja, geht. Und schon ist alles besser. Also kann ja sein, dass irgendwie so irgendwas Kleines ist. Also mach dir klar, was genau ist es, was dich stört.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Felix Beilharz. Felix zählt zu der absoluten Speerspitze der Marketingbranche. Als Keynote-Speaker und Trainer ist er nicht nur in 17 europäischen Ländern, sondern auch in den USA unterwegs. Als Autor hat er 8 Bücher veröffentlicht und er ist in den Top 20 der Amazon-Gesamtcharts zu finden. Für Fachbücher eine Seltenheit. Als Hochschuldozent übt er seit 2012 durchgehend Lehraufträge an bis zu 3 Hochschulen gleichzeitig aus. Und seine Gastverlesungen sind nicht nur an der Universität St. Gallen, sondern auch der WHU Münster sehr beliebt. Für seine knapp 20-jährige Erfahrung im digitalen Marketing wurde er nicht nur ins renommierte Forbes Coach Council, sondern auch in die Riege der Top 100 Keynote Speaker von Speakers Excellence und ins deutsche Rednerlexikon aufgenommen. Im Podcast spreche ich mit Felix über seinen Weg vom Wirtschaftsrechtsstudenten zu einem der bekanntesten Online-Marketern in Deutschland. Er erzählt von seinen Anfängen mit diversen eigenen Online-Marketing-Projekten, wie er durch seinen ersten und einzigen Chef zu seinem ersten Buch kam und mit welchem Geschäftsbereich er heute wie viel Geld verdient. Außerdem verrät er uns, warum er trotz Einladung in den legendären OMR-Podcast von Philipp Westermeier nie dort zu Gast war und warum sein erstes erfolgreiches Online-Business durch den Rechtsstaat beendet wurde. Und jetzt viel Spaß mit Felix Beilharz. Hi Felix, mega, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
Danke für die Einladung, Johannes.
Ich freue mich wirklich, Felix. Wir kennen uns ja schon einige Jahre, hatten den einen oder anderen Kontakt, die eine oder andere Schnittstelle und ich verfolge länger, was du machst. Ist auch schwer, wenn man im Thema Internet, Online-Marketing zu Hause ist, an dir nicht oder dich nicht zu sehen. Du bist ein Phänomen, einer der Onliner erster Stunde in diesem Internet unterwegs. SEO ist so deine Core-Profession, aber du bist viel mehr. Du bist wirklich ein Online-Unternehmer, machst ganz arg viele Dinge, super spannender Mensch und hast dir so deine eigene Karriere geschaffen sozusagen. Und genau das will ich heute mit dir auch mal ein bisschen rausfinden, dir ganzen auf den Grund gehen, ja, an der Spur verfolgen, wie ist denn das überhaupt gekommen? Ja.
Cool. Ja.
Und da hoffe ich oder bin ich mir sicher, dass wir ganz viele spannende Impulse für unsere Hörer, Hörerinnen mit rauskriegen. Und deshalb fangen wir auch mal ganz vorne an, Felix. Bevor es das Internet gab, wurdest du geboren.
Ja. Genau, das trifft, glaube ich, auf die meisten von uns noch zu hier. Das trifft nicht mehr auf die Jüngeren zu, aber ja, tatsächlich ist das so, ja. Wobei, das Internet als solches gibt es ja schon ein bisschen länger, aber das WWW zumindest mal, das gab es damals so noch nicht so, wie wir es kennen.
Das stimmt. Also das ARPANET, wie Vorgänger des Internets hießen, das war schon vorher da. Ja, aber nehmen wir es mal so ein bisschen mit. Ne? Wie war denn das? Wann bist du mit diesem Thema zum ersten Mal in Kontakt gekommen? War das dir irgendwie immer schon klar, dass du was in diesem Internet machen willst? Oder wolltest du mal Schreiner werden oder Manager? Erzähl mal ein bisschen.
Ja gute Frage. Also ich bin noch aus der Generation, wir haben wirklich noch in der Bücherei früher in so Karteikästen gesucht, um dann die Bücher zu finden und so. Also das habe ich auch noch mitgemacht. Ich hatte Internet, gab's ja nicht und wir hatten ja nichts früher. Und dann, als es dann gab, hatte ich auch nicht vor, was damit zu machen. Also ich habe eigentlich mal mittlere Reife gemacht. Mhm. Musste dann Praktikum machen damals in der 9. Klasse, glaube ich. Und habe dann in der Woche im Radio das Praktikum gemacht, im Schülerradio, also im Radio in Heilbronn, Radioton, ja, wenn jemand aus dem Süden zuhört. Und damals musste ich noch so die Bänder schneiden, wirklich schneiden mit der Schere und dann zusammenkleben wieder und so, solche Sachen halt, ganz, ganz witzig. ob das mein Berufswunsch werden würde, wusste ich nicht. Ich wusste lange Zeit nicht, was ich machen soll. Also wirklich gar nicht. Hab dann deswegen Abi drangehängt, auch weil ich halt nicht wusste, was ich machen will. Und wusste immer nicht, was ich machen will. War dann im Berufsbildungszentrum damals und hab dann so einen Test gemacht da. Irgendwie, da kam dann raus, ja, du musst oder könntest Wirtschaftsrecht studieren, weil ne, so BWL wird dir liegen, aber gibt schon so viele. Irgendwie Jura wird dir auch liegen, gibt's auch schon so viele. Aber Wirtschaftsrecht ist recht neu und so, und das wäre ein cooles neues Feld. Das könnte mir was für mich sein. Da ich es nicht wusste, was ich machen will, dachte ich mir, ja, kann ich machen. So, hab dann erstmal Zivi gemacht und hab im Rahmen des Zivis nebenbei meinen ersten Online-Shop aufgezogen. Also da hatte ich Internet, ich habe das, glaube ich, mit 17 oder so bin ich online gegangen damals, nicht ganz so früh, also waren andere schon vor mir da, aber doch relativ früh und habe dann den ersten Online-Shop aufgezogen. Gib uns
da mal kurz eine Referenz, eine Jahreszahl, wann war das so ungefähr?
Genau, und das war 2002.
2002, das war schon...
Da war ich 18, glaube ich.
Das war so also ein Schritt nach 56K-Modem, da waren schon die ersten ISDN-Leitungen da...
Anfangs war es noch Modem tatsächlich, ja. Später auch wieder, weil ich dann auf dem Dorf gewohnt habe. Aber dazwischendurch hatte ich eine DSL-Leitung tatsächlich, genau. Also okay. Ich bin nicht aus der Generation, dass ich mich irgendwie über irgendwelche Tricks über das Telefonnetz einwählen muss. Aber halt, ich habe dann mitbekommen, dass du wirklich auf jedes Bild zum Laden ne, irgendwie so warten musst, weil die Bilder erst scheibchenweise nach unten laden. Das kenne ich alles noch natürlich. Oder auch das schöne Geräusch des Modems.
Klar. Okay, cool. Und dann war Zivi und dann hast du den Online-Shop gemacht. Genau. Aber wie bist du da, wie kommst du da auf die Idee? Erzähl mal. Also ich meine, Zivi und Online-Shop,
vor allem Online-Shop. Genau, also ich werde jetzt mal, ich lasse mal das Produkt ein bisschen im Dunkeln, da können wir gerne mal so unter vier Augen drüber. Also wenn mich einer ansprechen will, darauf können wir das gerne mal machen. Weil der Shop dann nämlich leider nach circa einem Dreivierteljahr, sehr erfolgreichen Jahr, ich sag mal so, staatlicherseits geschlossen wurde.
Okay, krass, pass auf. Jeder, der das jetzt hört ja, und sich interessiert, einfach mal bitte auf Instagram, ja. Instagram bitte markieren Felix und mich mit Tipps, was Felix wohl verkauft hat. Ja.
Genau, pass auf. Und wenn wir das hinkriegen, also wenn ihr, sagen wir mal, wenn mehr als, keine Ahnung, 100 Reactions kommen in Stories oder so, dann verrate ich es im nächsten Podcast tatsächlich. Dann können wir das machen.
Nice.
Ja. Genau, da habe ich also tatsächlich, ich habe Dinge importiert und importiert und weiterverkauft, mhm. Die auch eigentlich legal waren, dachte ich zumindest, ne? Waren sie anscheinend doch nicht so wirklich. Naja, ja, und das war dann meine erste Erfahrung mit Online-Shopping, mit E-Commerce, ne? Damals eben noch, wir hatten ja weder Facebook noch sonst irgendwas halt, es gab halt Google, es gab Google Ads und es gab Foren, das waren so die ersten Sachen, womit ich mich damals beschäftigt habe und die Kunden dann daraus generiert habe. Hab aber gemerkt, okay, das lief jetzt ein bisschen doof irgendwie, dass dann die Polizei vor Tür stand eines Tages, so nicht ganz so optimal mit 19. Aber offenbar ist online ganz cool. Also online kann man was machen, da kann man relativ schnell was mit aufbauen. Auch ohne irgendwie erstmal 5 Jahre studieren zu müssen und so, kann man schon schnell sich was Eigenes schaffen sozusagen. Und aber das ist trotzdem, dass es mein Beruf werden würde, war immer noch nicht klar, weil, keine Ahnung, also ich komme halt aus dem angestellten Elternhaus sozusagen. Ja. Meine Mutter war Sekretärin, mein Vater war Angestellter am Arbeitsamt, also eigentlich sogar ganz normale Berufskarriere, ja. Berufslaufbahn, nicht Karriere. Eine Karriere war nie ein Thema bei uns irgendwie. Berufslaufbahn halt so. Was man halt, man wird halt so durchgeschleust oder macht halt einen Job, um Geld zu verdienen. Ja. Karriere war dann nie ein Thema, Unternehmertum war nie ein Thema. Gab es halt bei uns nicht so. Und deswegen habe ich auch selber, hatte ich nicht so diesen Fokus auf Unternehmertum oder so. Das war für mich erstmal gar nicht vorstellbar. Karriere fand ich dann ganz geil. Und dachte mir, ja cool, deswegen studiere ich jetzt auch, weil das irgendwie wird bestimmt ganz, ganz geil. Aber was ich machen will, war immer noch nicht klar. Also ich dachte irgendwie Wirtschaftsrecht, dann hocke ich irgendwann mal in Frankfurt im Turm irgendwo und schreibe Verträge oder so, schicke einen Anzug an und so. Na, das wird mal vielleicht ganz, ganz, ganz nice. Ja.
Also letztendlich ging es ja, also Karriere gleich irgendwie Geld. Ne? Also von wegen, genau, schon Karriere arbeiten, dann viel Geld verdienen.
Genau, berufliche Laufbahn, irgendwie eine coole Position erreichen, Geld verdienen. Ich wäre auch, also meine Generation ist in meiner Familie die erste gewesen, die halt studiert hat. Ne? Davor, die haben alle nicht studiert und dann jetzt meine Cousins, Cousinen haben alle studiert tatsächlich, aber das waren die erste Generation, davor waren wir alle normale Angestellte halt. Und deswegen war es für mich eine coole Chance, ne? Da eine Ebene weiterzukommen. Hatte aber keine Vorbilder in dem Bereich, wo ich sagen würde, irgendwie der Hick ist nachgeeifert oder so. Das hatte ich tatsächlich nicht. Vielleicht damals der damalige Freund meiner Mutter, Verlobte, die wollten heiraten, der war Unternehmer. Das war vielleicht ein bisschen so ein kleiner Impuls für mich. Der hat eine eigene Firma gehabt. Der ist dann gestorben, leider, kurz bevor sie heiraten wollten. Ein bisschen dumm gelaufen auch. Es war auch so um die Zeit, 2003, 2002. 2002 war das, glaube ich. Aber das war so die erste unternehmerische quasi Vorbild. Ja, von daher war, glaube ich, dieser Gedanke war schon gelegt, irgendwie was Eigenes zu machen, wäre vielleicht ganz, ganz cool. So richtig kam es aber erst im Studium, weil ich habe dann Wirtschaftsrecht studiert, wie gesagt, das ist so Hälfte Jura, Hälfte BWL. Mhm. Und mein Schwerpunkt war Marketing im BWL. Und da habe ich gemerkt, wow, das macht mir Spaß, so, das ist irgendwie geil, das macht mir richtig Spaß. Und darf einen das halt mit meinem Online-Thema zu verknüpfen, könnte ja richtig spannend sein. Habe also dann auch während des Studiums damals, ich ist mir neulich eingefallen, ich habe was gelesen von Dr. Oliver Pott, ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist, der macht heute noch so Online-Marketing-Zeug, ist mittlerweile auch Professor, Doktor, glaube ich, irgendwie. Also, und der hat damals, habe ich von ihm so ein Komplettpaket Online-Business irgendwie gekauft. So 8 Bände, E-Books, ne? Das war vielleicht 2003 oder so, keine Ahnung, 2004 irgendwie um den Dreh rum. Und habe dann ein bisschen so Sachen, erst nachher abgeschaut, wie man so Online-Business macht. Habe dann viele Webseiten gebaut für mich mit Werbung drauf.
Das war noch während deinem Studium.
Im Studium, genau, alles noch im Grundstudium quasi. Und habe dann wieder einen Online-Shop aufgemacht und habe Software-Lizenzen aus den USA gekauft. Und zwar, das hieß damals Neuro oder Neuro-Programmer. Das ist eine Software, die so binaurale Beats produziert. Ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Das sind so Soundeffekte, die halt die Gehirnwellen beeinflussen können. Ja. Sodass du in den Alpha oder andere Zustände halt kommst. Kannst du mal gucken, bei YouTube gibt es da jede Menge Videos, ne, so Binaural Beats zur Entspannung, zur Konzentration, zum Fokus und so weiter. Und das war halt eine recht beliebte Software damals, wo ich gemerkt habe, die ist in den USA irgendwie sehr bekannt, so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining und so weiter. Aber halt hier kannte das kein Mensch. Hab dann mit dem Hersteller gesprochen, war dann so der offizielle Reseller quasi in Deutschland. Cool. Also dazu habe ich eine Webseite aufgezogen. Und das lief dann auch ein paar Jahre recht gut. Habe also Software-Codes gegeben und verkauft, dazu ein Forum betrieben, einen Blog und so weiter und so
fort. Aber das finde ich auch, du gehst das so drüber, ne, weil für dich ist das völlig normal. Aber ich finde es, ne, ich finde es schon irgendwie faszinierend, erstmal auf die Idee zu kommen. Ne, also das jetzt.
Ich kann dir sagen, wie die Idee kam. Und zwar, ich habe diese Software selber entdeckt. Ich hatte damals angefangen, mich so für NLP und sowas zu interessieren. Ganz früh im Studium schon so ein bisschen einfach für das Thema auch so Börse, also die ganzen Themen, mein Leben irgendwie krasser zu machen irgendwie, als es normal hätte werden können vielleicht. Und dann kam ich auf diese Software und habe gesehen, die hatten irgendwie so ein 100-seitiges Handbuch dazu, wo alles beschrieben ist und so, sehr geil, aber halt nur auf Englisch, gibt's auf Deutsch nicht. Ja. Dann habe ich die angeschrieben und gesagt, hey, wenn ich die übersetze, die Software, dieses E-Book, schenkt ihr mir dann die Software. Die kostet damals, glaube ich, 500 Euro oder so. Die war nicht so ganz billig. Haben sie gesagt, ja klar, machen wir, cool. Und daraus ist es quasi entstanden. Dann hatte ich halt als einziger im Markt dann dieses E-Book, was ich halt anbieten konnte, als Mehrwert quasi zum Kauf dazu. Und das war dann der erste Anfang dieser Software-Geschichte.
Ja, aber das ist so wesentlich, weil du bist letztendlich aktiv geworden und hast irgendwie eine Chance gesehen. Und hast was getan und daraus ist was entstanden. Und das ist was ich so in meinem, oder auch in meiner Arbeit und auch in meinem Umfeld so betrachte, dass viele Menschen das ist gar nicht erkennen. Ne? Und sagen, hey, Moment mal, da ist eine Chance und den schreibe ich einfach an. Keine Angst vor Ablehnung oder sonst was, ich mach's, bumm. Und dann hast du da deine nächste Business Opportunity gehabt. Nice.
Genau, das sieht von außen oft aus wie Glück. Und das ist auch Glück, aber Glück gibt's halt nur durch viele, viele, viele Versuche, die vieles floppt und dann ist eins dabei, da sagen alle, boah, hat der Glück gehabt. Ja. Aber dass da vorher schon 15 Flops waren, hat keiner gesehen. So, das ist Glück halt nur eine reine Folge von großen Zahlen im Endeffekt ist. Ne? Und ich habe über 100 Webseiten betrieben. Davon habe ich nachher 3 sehr gut verkauft.
Okay.
97 eben nicht. Ne? So, also
Wahnsinn. Okay, das war der Online-Shop, das war das eine. Was, genau, das war erzähl mal noch so ein paar andere, die gut gelaufen sind, Geschichten. Genau. Du hast viel so Affiliate-Sachen.
Genau, richtig. Ja.
Erzähl mal ein bisschen was, komm.
Der Shop, den habe ich gehabt bis 2015 oder so, also recht lange eigentlich. Naja, der wurde immer weniger, weil ich habe mich da nicht mehr so gekümmert. Der war also so nebenbei halt noch ein bisschen. Also der Hochpunkt war so 2007, 2000 bis 2009 vielleicht. Mhm. Das war so der Hochpunkt. Aber davor zum Beispiel E-Books. Ich habe ein E-Book geschrieben zum Thema Abnehmen damals. War damals sehr, sehr sportaffin. Immer noch, aber damals halt auch. Habe also ein E-Book geschrieben dazu, 2005 vielleicht oder 4 oder 5 so. Habe das verkauft einige Zeit lang, lange bevor es so dieser Info-Marketing-Hype irgendwie kam. Da habe ich das gemacht, im Kleinen, jetzt nicht irgendwie nicht die Millionen verdient, aber so. Habe halt damit mit solchen Sachen mir das Studium finanziert. Mhm. Ja. Dann habe ich eine Aktienseite zwei Aktienseiten tatsächlich aufgemacht, habe damals schon einen E-Mail-Kurs über das Thema Aktiengrundlagen aufgezogen, also ein bisschen die Börse-Einführung und sowas, also schon E-Mail-Marketing gemacht, 2000, ja auch so 5, 6 wahrscheinlich war das, und habe dann den, auch da habe ich den Content des E-Mail-Kurses noch als Webseite einfach online gestellt, auf einer zweiten Webseite. Einmal öffentlich sichtbar für alles und einmal denselben Content quasi in Lektionen per E-Mail. Ja. Beides lief recht gut. Aber ich habe da lustigerweise später diese Webseite, also da war es so, dann war ich 2007, war ich in Spanien fürs Auslandsstudium. Ja. Da war mir schon klar, das Jura-Ding wird nicht meins. Okay. Also ich werde nicht im Turm sitzen in Frankfurt irgendwie, ich werde doch irgendwann selbstständig sein. Ja. Und ich werde Marketing machen, das wird meins sein. Das ist mal wirklich, so kommen wir jetzt, hätte ich nie gedacht, aber zumindest war klar, irgendwie Marketing, das ist ganz geil. Also und dann war ich im Spanien, habe da ein halbes Jahr studiert und danach hatte ich ein Praktikum bei Seat. Mhm. Auch wieder so Karrierefokus, ein großer Brand, irgendwie wird bestimmt mal ganz cool für meine Karriere irgendwann. Und hatte dann dort leider oder zum Glück, wie auch immer, sehr, sehr viel Zeit, weil die haben mir nichts zu tun gegeben. Also ich habe da faktisch nichts gelernt, auch faktisch wenig gemacht, also wirklich wenig gemacht. Ich glaube, ein Vierteljahr war ich bei Seat. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 4 Wochen für Seat gearbeitet und den Rest halt rumgesessen. Erst eine Woche und dann dachte ich mir, das ist auch zu blöd jetzt hier irgendwie. Ja. Da mache ich jetzt was draus so. Habe also jeden Tag halt viel Zeit gehabt zum Lesen und zum Webseiten basteln. Und habe eben meine Neuroprogrammer-Seite und auch die Aktienseite in der Zeit größer aufgezogen. Also das Ganze gemacht. Und lustigerweise habe ich dann diese Webseite später 2011 recht gut verkaufen können, sodass dieser Puffer, den ich hatte, eben mit dem Schritt in die Vollselbstständigkeit erstmal ermöglicht hat. Also das Geld, was ich dann dabei sehr quasi den Grundstein gelegt hat, 3 Jahre vorher, der Verkauf hat dann mir so viel Geld gebracht, dass ich hätte ein halbes Jahr auch ohne Kunden leben können und habe dann quasi den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Okay, ja, das ist nochmal ein spannender Punkt, da will ich dann nochmal näher drauf ein. Genau, okay.
Genau, also das war erstmal so Spanien, saß ich dann da immer abends, habe auch dann damals wirklich, während andere Party waren, habe ich halt abends in meinem Zimmer gesessen, habe eben dann Sachen geschrieben und Sachen gecodet und auch E-Mails programmiert und so weiter. Habe halt mir so ein Business nebenbei aufgebaut.
Was hat dich da getrieben? Ich meine, junger Mensch, hat natürlich auch andere Interessen. Warum hast du die Party sausen lassen? Was hat dich da motiviert?
Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, ich trinke nicht. So von daher ist schon mal dieses Saufen gehen für mich fällt weg. B, ich höre sehr spezielle Musik, die läuft in den meisten Clubs nicht. Also ist auch der Anreiz für mich wegzugehen nicht so groß, weil halt da, wo ich war, gab es halt so einen Club überhaupt gar nicht. Ja. Deswegen war ich halt seltener weg als andere wahrscheinlich. Aber tatsächlich habe ich da schon gemerkt, so da geht halt was. Ja. Also das war so, ich hatte immer so ein, bis heute ist bei mir so, dass ich, mein ganzes Business ist irgendwie wie so ein Spiel, wo ich gucke, wie weit ich komme. Mhm. Also ich merke halt, ich komme aus einem Umfeld, wo das nicht vorgesehen war und auch nicht irgendwie der normale, also meine Schulkameraden von früher sind überwiegend jetzt irgendwie bei der Sparkasse angestellt oder so. Also haben halt ganz normale Jobs halt. Und da habe ich mir gemerkt, da geht halt jetzt echt mehr. Das muss ich jetzt mitnehmen. Das macht mir auch Spaß. Ne? Also selber was, ich muss sagen, dieser Neuroprogrammer-Shop, der hat mir echt gezeigt, was Eigenes aufzubauen, was mir gehört. Mhm. Das macht mir unheimlich viel Spaß und da kann ich auch nächtelang dran sitzen. Das könnte ich nicht machen, wenn ich für einen Job irgendwie für einen anderen Menschen arbeite, aber wenn es meins ist, dann mache ich es halt, dann habe ich halt echt Bock drauf. Das habe ich damals gelernt so. Und damit ist mir klar geworden, dieses Thema Karriere als Angestellter ist nicht das, was es werden wird. Ja, weil ich habe ja damals immer gesagt, irgendwann, ich bin ein schlechter Angestellter. Also ich kann mich nicht so in so ein Konstrukt zwingen. Ja. Ich muss es irgendwie selber in der Hand haben. Nimm auch das Risiko in Kauf dann irgendwie, dass es halt fluktuiert und so. Alles okay. Aber Hauptsache, ich habe halt selber den Gestaltungsspielraum, den ich brauche und selber das Gefühl, ich habe die Hoheit quasi. Das brauche ich irgendwie so. Das habe ich gemerkt. Ja. Und dann kam der große Wende oder die große Entscheidung in meinem Leben. Als ich in Spanien war, dann musste ich ja danach noch ein Praktikum machen. Ich wollte das Studium fertig machen, habe ich auch gemacht. Aber ich wusste eben, ich muss dann noch ein halbes Jahr Pflichtpraktikum machen. Das war damals eben, ne, vorgeschrieben in der Studienordnung. Und dann hatte ich jetzt zwei zur Auswahl nach Spanien, die direkt daran angeschlossen haben. Das eine wäre gewesen das Auswärtige Amt in London im Markenrecht. Was auch bestimmt sehr geil gewesen wäre, halbes Jahr London. Und das andere war halt gewesen, in der Marketingagentur in Köln den Bereich Online-Marketing dort aufzubauen. Also zwei völlig verschiedene Wege. Ne? so eher ins Richtung International Business, Markenrecht, also juristisch, so eine ganz andere Laufbahn, die halt eben den anderen Part meines Studiums quasi abgedeckt hätte. Oder natürlich eben jetzt in Köln die Marketingberatung, wo halt dann der Weg in Richtung Online-Marketing definitiv geht. So. Ja, und habe ich dann dafür entschieden, wie du vielleicht dir denken kannst. Und das war eine gute Entscheidung.
Und warum Köln? Also wie kommst du nach Köln? Du kommst ja ursprünglich Heilbronn und hast dann...
Genau, ich hab in Siegen studiert.
Ah ja, okay, das heißt...
Und auch gewohnt eben. Und von Siegen nach Köln... In Siegen ist entweder... Also alle, die von außen nach Siegen kommen, entweder gehen sie zurück nach Hause irgendwann oder sie gehen nach Köln. Das sind so die beiden Hauptwege quasi.
Aber bleiben wir mal in Siegen nicht?
Die in Siegen sind, bleiben in der Regel in Siegen, die aus Siegen kommen. Aber wer nach Siegen kommt, die meisten gehen wieder irgendwo weg. Okay. Also schwierig, in Siegen Fuß zu fassen. Die Siegerländer, das sind sehr nett, aber also ich war dann, da habe ich dann auch wohlgefühlt, weil ich hatte eine Freundin da und so, war ein Verein. Also ich kann dann schon rein nach Jahren, aber es ist sehr, sehr schwer, da Fuß zu fassen als Außenstehender. Und Köln ist halt einfach nochmal eine ganze Ecke anders.
Attraktiver also, auch, klar.
Was hast du gesagt? Ja, auf jeden Fall bin ich dann erstmal noch im Studium nach Köln so ein halbes Jahr, habe immer gependelt, Siegen, Köln jeden Tag. Und habe dann in der Agentur, das war so eine reine Marketingberatung, sehr offline, damals noch, das war halt 2007, da war online noch nicht so ein großes Ding, aber da war halt meine Chance, hey, du kannst jetzt hier, wenn du willst, Online-Marketing bei uns als Geschäftsbereich etablieren. Ja. Und das fand ich auch sehr cool. Und mein damaliger Chef hat halt offenbar gesehen, dass ich irgendwie darauf Bock habe und dass ich halt auch schon Skills oder Wissen mitbringe aus dem Bereich durch meine ganzen Nebenbei-Businesses. Ja. Ich hatte in der Spitze dann über 100 Webseiten laufen mit Affiliate, mit Werbung drauf, alles Mögliche, wovon die meisten nie in Euro verdient haben, aber ein paar halt eben schon. Also das war, wie gesagt, große Zahlen. Ja, und habe dann dort ein halbes Jahr gearbeitet, Praktikum. Und dann hat der Chef gesagt damals, hey, wenn Sie wollen, ich würde mit Ihnen gerne ein Buch schreiben. Das war natürlich, ich war damals 26, 27, irgendwie sowas, halt für mich halt unvorstellbar, so, ein Buch zu schreiben.
Und da muss man vielleicht kurz in die Gegenwart, dass der Content bewusst, weil daraus ist ja enorm viel entstanden. Du hast bis jetzt mehrfacher Autor. Wie viele Bücher hast du aktuell geschrieben?
Ich schreibe jetzt gerade das neunte Buch.
Okay. Wahnsinn. So. Und das war ein ganz entscheidender Part jetzt, dass der Mann auf dich zugekommen ist, also 26, wollen wir ein Buch schreiben.
Genau, richtig. Ja. Das war damals so, habe ich ihm viel zu verdanken, tatsächlich, Das war, und dazu kam gleichzeitig noch, ich habe dann damals, also die haben damals Marktforschung gemacht und Beratung und Seminare, so die drei Geschäftsfelder. Und habe mich dann gefragt, ob ich auch mal im Seminar irgendwie einen Part übernehmen will. Und dachte ich mir, ja, keine Ahnung, habe zwar tierisch Angst davor, so, aber warum denn nicht? Ja, habe ich noch nie vorher gemacht, sowas, dass ich jetzt irgendwie vor Leuten, ich war 26, 27 und stehe da vor Leuten, die das doppelte Alter haben, die irgendwie jetzt Marketingleiter sind und sowas, halt total irgendwie Unternehmer sind und so. Und erzähl denen jetzt irgendwie, wie das Business funktioniert. Aber das war gut. Also hat funktioniert, weil das Thema das auch hergibt. So Thema Führung wäre schwierig gewesen oder Thema, keine Ahnung, Unternehmertum. Aber das Thema Online-Marketing habe ich mir abgekauft. Das wäre sogar besser, als wenn ich damals schon 40 gewesen wäre wahrscheinlich, weil es halt der junge, dynamische, keine Ahnung, Nerd so ein bisschen. Ne? Das hat kam gut an. So habe ich dann tatsächlich auch in der Beratung eben die Seminare übernommen und dann alle Seminare über Online-Marketing dort halt gemacht, jahrelang. Erst neben Studium. Und dann war schon klar irgendwie, ich muss das noch irgendwie fertig durchziehen, das Studium, aber das wird nichts mehr. Also, was kaum einer weiß, ist, ich hatte den BWL-Part schon fertig. und der Jura-Part, das sind drei Klausuren gewesen. Drei große Klausuren, die jeweils ein Drittel zum Jura dazu zählen. Jura zählt die Hälfte, also ungefähr ein Drittel und davon die Hälfte. So. Drei Klausuren. Die erste habe ich schon vor Spanien geschrieben. Das war Wettbewerbsrecht, also auch Marketingrecht quasi. Da habe ich eine 1,3. Das lief also sehr, sehr gut. Also hatte ich noch zwei Klausuren übrig. Öffentliches Recht und Zivilrecht. So, und jetzt war mir klar, habe ich in der Studienordnung nachgelesen, du musst im Durchschnitt eine 4 haben, um zu bestehen. Ja. So, Moment, wenn ich eine 1,3 habe, und schreibt 2,5, komme ich auf 3,7 irgendwas raus. Also es würde reichen, wenn ich mich durchfalle. Also, dann war halt irgendwie die Motivation irgendwie hin, da noch mich groß reinzuhängen. Hat dann lieber noch ein Buch geschrieben, ein Jahr später. Und bin auch in beiden Klausuren mit 5,0 durchgefallen. Ich habe aber beide Klausuren besucht. Also ich habe in beiden was abgegeben, aber in beiden 0,0 Punkte irgendwie gesammelt. Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Also ich bin in Jura, habe ich mit 3,7 bestanden sozusagen. BWL dann nachher mit 1,5 oder 4 oder irgendwas. Also gut auf jeden Fall. Aber da war mir halt klar, die Jura, ich mach's noch fertig jetzt, aber da werde ich jetzt keine Energie mehr drauf verwenden. Ja, und habe dann eben im Studium halt noch für die Agentur gearbeitet. Ja. Und hat damals halt für meine Verhältnisse sehr viel Geld verdient im Vergleich zu anderen. Also ich habe ja damals, ich glaube, ich habe für einen Seminartag 400 oder 500 Euro bekommen, dann später 800 Euro bekommen. Also wow. Für einen Tag. Damals war das für mich, der andere in der Kellner für den ganzen Monat für. Das habe ich am Tag. Ja,
klar.
Schon nice. Also
10 Euro schon. Werkstudentenstundenlohn, ja, ganz dann wärst du bei 80 Euro im Vergleich zu 800.
Richtig, genau. Das war schon sehr, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ja, für ihn, für den Chef war es halt eine sehr billige Marketingkraft, weil die Trainer kosten mehr normalerweise. Klar. Für mich war es ein wahnsinnig, also war eine coole Zeit, eindeutig. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich nach dem Studium oder noch im Studium eigentlich da angefangen festzuarbeiten. Also ich habe 2,5 Jahre ungefähr fest angestellt dort gearbeitet als Projektleiter, wie auch immer, Teamleiter im Online-Marketing halt. Hat ein kleines Team und da ist mir auch irgendwann klar geworden, so es macht mir Spaß und alles, aber ich will halt nicht angestellt sein. Ja, also das kann das nicht. Das war halt die Unternehmenspolicy war relativ traditionell konservativ, dass zum Beispiel eigentlich Anzug gerne gesehen wäre, aber zumindest Stoffhose und Hemd. Und ich fühle mich halt echt scheiße unwohl in Stoffhose und Hemd. Und dann habe ich halt irgendwann einfach Jeans getragen und selbst das war einfach nicht so gern gesehen. So. Und da ist mir klar geworden, dass ein anderer mir sagt, was ich anzuziehen habe. Ja, wenn ich heute was anhabe und es passt beim Kunden nicht, verliere ich Geld. Ja. Aber ich habe zumindest mal, ich kann selber das entscheiden. Ich kann sagen, leck mich, ich gehe sozusagen. Das geht dann halt nicht. Und dann, was für mich das Schlimmste war Urlaubsanträge ausfüllen. Ja, ich würde jetzt gerne einen Tag irgendwas Cooles machen, da muss ich aber einen Antrag für ausfüllen. Und der hat das Recht zu sagen, nee, mache ich nicht. Und dann war es das für mich. So, das macht mich echt fertig, so der Gedanke.
Sehr gut nachvollziehen, ja.
Da wusste ich, hey, das kann ich auf gar keinen Fall jemals, auch wenn in anderen Filmen das irgendwie lockerer läuft, aber trotzdem, nein, also einen Antrag ausfüllen, wenn ich meinen Tag irgendwie nichts mache oder was anderes machen will, das geht halt.
Gerade in solchen Situationen fühlt man sich so hart fremd bestimmt, ne?
Absolut, ja. Das ist, für manche ist das gar nicht schlimm, das ist auch vollkommen okay. Aber für mich war das echt, das war für mich so, hat sich so eingeprägt, der Urlaubsantrag, dieses Formular auszufüllen und einzureichen und zu hoffen, dass es unterschrieben wird, damit ich mal einen Tag irgendwas anderes, nee. So, das war dann so. Ja, von daher habe ich dann die Agentur nach knapp 3 Jahren dann verlassen, aber bin immer noch als freier Mitarbeiter da geblieben für eben manche Projekte und auch für Seminare, auch noch jahrelang hinterher. Also wir sind dann immer noch freundschaftlich quasi verblieben und immer noch lange Zeit kooperiert. Also alles cool.
Was ja auch total clever ist. Für dich jetzt, also wenn du da rausgehst und dich selbstständig machst, zu dem Punkt kommen wir jetzt ja gerade, dass du so rausgehst mit deinem ehemaligen Arbeitgeber, dass du praktisch das eine Einkommensquelle oder einen Kunden, zu einem Kunden von dir wird und du es so auch Einkommen generieren kannst.
Es geht sogar noch weiter, diese Geschichte, weil, ich habe also den ersten Kunden quasi schon gehabt, sozusagen, ne? Und den zweiten Kunden auch direkt gehabt, weil ich habe die Webseite verkauft, diese Aktien-Webseite. Der kam auf mich zu, der Käufer, hat gefragt, ob die Seite zum Verkauf steht. Da sage ich, eigentlich hatte ich es nicht vor, aber wenn der Preis stimmt, können wir darüber reden. Haben ein bisschen verhandelt und dann hat der Preis gestimmt. Und dann hat er gemeint, ja, ob ich denn gleich das SEO für ihn übernehmen will. Sodass der quasi mein allererster SEO-Kunde dann war, meine eigene Webseite optimiert weiter. Also das war schon eine sehr coole Luxussituation. Ne? Ja. Selbst der Kunde hätte mich finanziert sozusagen, wenn ich jetzt nicht anderweitig noch Business gehabt hätte. Also das war schon, da hatte ich wieder Glück, aber halt nur Glück, weil ich halt was gewagt habe und halt, ne, wie gesagt, lange Zeit darauf hingearbeitet habe. Also es war jetzt, mit Glück nur in der Momentaufnahme, aber die Jahre davor, wo ich die Webseite aufgezogen habe und so weiter, das war halt viel Arbeit. Ich habe halt lange Nächte daran gearbeitet. Ja. Ja, hinter mir hängt so ein Poster, da steht drauf, warte mal, ich muss mal gucken, Sekunde. Das passt ganz gut. Pass auf. Da steht drauf. Work while they sleep, learn while they party, save while they spend, then live like they dream. Ja, das finde ich ganz, ganz passend. Also bereit halt alles vor, solange die es nicht machen. Und dann kannst du irgendwann du es machen, wenn die es nicht machen können.
Ja, schon so der Hustle. Oder? Ne? Irgendwie auch
so ein bisschen. Genau, ja, ist so. Ja. Im Endeffekt, wie war das? Tu das, was andere nicht tun wollen, damit du so leben kannst, wie andere nicht leben können. Das ist im Endeffekt wirklich so.
Das ist schon ein Hustle. Aber du machst so, also du hast so...
Aber ich mach's gerne.
Du machst gerne und auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du so ein paar Elemente, wo du dir mal hart was gönnst. Da kommen wir vielleicht aber auch nochmal drauf. Ist auch wichtig.
Also für mich ist es nie irgendwie... Ja. Ich glaube auch, dass... Ich habe oft, dass meine Eltern irgendwie Angst haben wegen Burnout oder sowas, ne? Das glaube ich gar nicht, weil es mir einfach Spaß macht. Und weil ich merke auch, wenn es mir nicht mehr Spaß macht, dann mache ich was anderes. Also ich glaube, Burnout kriegst du eher dann, wenn du was machen musst, wenn du viel arbeitest, aber in was dich nicht erfüllt und was dich irgendwie stresst und so, dann bist du, glaube ich, echt gefährdet. Ich habe nie das Gefühl, ich bin überarbeitet. Nie.
Ja.
obwohl ich viel arbeite, aber ich mache es einfach, mir macht es echt richtig Spaß. Und wenn ich Dinge merke, die mir keinen Spaß machen, dann mache ich auch weniger dafür. Das merke ich ganz selber schon irgendwie. Das ist wie so ein Selbsterhaltungstrieb wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann habe ich angefangen, selbstständig zu arbeiten. Ja, im Endeffekt die ersten kleinen Seminarkunden.
Was war deine Idee? Also normalerweise hat man so irgendwie so eine Idee, einen Businessplan oder eine Idee zumindest. Was will ich selbstständig machen? Wie hast du dich da genannt? Was war da so dein Plan?
Ich habe eigentlich das Gleiche gemacht wie vorher auch, nur halt auf eigene Faust. Also ich war immer noch Berater und Trainer hauptsächlich. Also die beiden Hauptthematiken. Ja. Ich hatte nie so einen großen Plan dahinter, sondern alles, was ich heute gemacht habe, habe ich ja nie vorher geplant gehabt. Es hat sich alles entwickelt. Ich habe quasi Chancen ergriffen, die sich halt geboten haben im Laufe der Zeit, ohne irgendwie das jetzt... Ich habe eher so kleinere Sachen gezielt angestrebt, aber das Große ist immer so durch die kleinen Sachen entstanden dann. Ohne dass ich es vorher gesehen hätte. Also ich hätte vor 10 Jahren nicht gesehen, was ich hier heute mache und vor 20 Jahren nicht, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Das war immer so, alles cool, was gekommen ist, aber war nie so vorgesehen. Von daher habe ich ja gesagt, ich mache Trainer und Berater und verdiene damit erstmal ein bisschen Geld. Dann kamen auch die ersten Vortragsanfragen. Ich hatte vorher schon ein, zwei, so damals in der Agentur als Vorträge, aber das war halt nie so ein größeres Thema. Gib uns
nochmal so eine Hausnummer, zeitliche Rahmen, dass wir für die Hörer das ein bisschen mitnehmen.
Jetzt sind wir so 2011, habe ich angefangen, also vor 10 Jahren, 11, 12 ungefähr.
Ja, 11 bist du selbstständig, so, 11, 12 dann schon auch ungefähr gleich.
Genau, kann dann die ersten Vorträge so auch dann... Auch für Geld, ja, nicht nur auf einer Konferenz, irgendwie auch für Geld tatsächlich zu sprechen. Wahnsinn. Da habe ich gemerkt, so, wow, okay, krass. Die zahlen mir das, was andere für einen Tag bezahlen, für eine Stunde. Das ist ja viel geiler eigentlich. Und heute weiß ich, sie zahlen mehr für eine Stunde als für einen Tag. Das ist schon noch besser. Aber gut. So, und dann kam irgendwann halt dann der Gedanke auch, Speaker. Mhm. Ja, also Speaker in dem Fachthema Online-Marketing. Oder Online-Digitalisierungs-Business-Marketing, also die ganze Konglomerat da. Und habe das auch dann gemacht, was halt so lief halt so. Und ich habe dann, auch ganz lustig, nächste Stufe, jetzt kommt gleich Hermann Scherer ins Spiel, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ich habe, jetzt sind wir glaube ich so 2014 oder so, 13, da habe ich bei Stefan Landsiedel eine NLP-Trainer-Ausbildung gemacht. 2x10 Tage. Ich habe also im Studium schon den Practitioner gemacht und den Master gemacht und dann später jetzt den Trainer. 2x10 Tage zusammen mit einem sehr guten Freund, für den ich auch früher schon ein bisschen so nebenbei gearbeitet habe, ne, der auch so einer meiner Vorbilder damals war. Martin Emmerich, wenn du zuhörst, Martin, ne, so damals eines meiner Vorbilder. Heute der Vater meines Patensohnes, Patenkindes. Und habe dann mit dem zusammen diese Ausbildung gemacht und haben uns halt 2x10 Tage einen Raum geteilt. Damals in Kitzingen, also in so einem alten Haus, das war eine sehr, sehr, sehr lustige Zeit, damals ein bisschen so eine Jugendherbergs-Feeling quasi mit irgendwie Ende 20 oder so. Und da kam halt auf die Idee, dass diese Trainerausbildung ganz cool ist, aber nicht das, was wir eigentlich so machen würden und dass wir selber eine anbieten. Ja. Ja, wir sind jetzt beide schon unterwegs als Trainer, schon ein paar Jahre und so und haben die Idee, wir machen selber eine, wo wir alles das reinpacken, was wir so in unserer Ausbildung gelernt haben, gemacht haben, aber eben das Best-of quasi. Und haben dann auch angefangen, tatsächlich eine Trainerausbildung aufzuziehen, die auch gut lief. Und da habe ich die ersten Jahre dann mit Martin das gemacht. Und ich weiß noch jetzt, im zweiten Durchgang war das, glaube ich, das zweite Jahr, saß ich in der Pause mit den Teilnehmern und es klingelt mein Handy und ich sehe auf dem Display über Xing Connect irgendwie, sehe ich dann den Namen Hermann Scherer ruft an. Ich so, okay, krass, Hermann Scherer kenne ich nur so als großen Bühnenguru, so, ne? Also ganz andere Welt nochmal. Rangegangen natürlich und Hermann Scherer hat gesagt, dass er einen Trainer sucht für sein Goldprogramm.
Jawohl.
Ja, sagte mir nichts, also keine Ahnung, hab ich ja nie damals so verfolgt. So, Speaker-Welt war mir völlig fremd eigentlich. Hab da Vorträge gehalten, aber mich nie als Speaker gesehen so. Und hab dann tatsächlich damals, 2015 vielleicht oder so war das, glaube ich, bei Hermann Scherer im Goldprogramm einen Vortrag gehalten. Also sogar einen Tag übernommen, Online-Marketing für Speaker. Und der kam recht gut an anscheinend, sodass ich eben ein paar Jahre lang bei Hermann dann die Sachen gemacht habe und damit auch auf Hermann Scherer gestoßen bin und damit auch auf die Option, überhaupt Speaker als Geschäft zu machen und dass da auch echt Geld mit zu verdienen ist und so. Und das hat nochmal einiges verändert bei mir. Also es hat die nächste Stufe quasi eingeleitet, dass ich mich selber auch mehr vermarkte, nicht nur eben als, ich bin der Trainer, der irgendwie den Tag lang was erzählt, sondern wirklich als Experten, der dich in verschiedenen Bereichen quasi oder in verschiedenen Formaten unterstützt. Und halt auch ein bisschen dieses irgendwie, ja, größer denken habe ich auch dann da reinbekommen. Also Hermann hat dann nochmal so die nächste Stufe quasi eingeleitet in meiner Entwicklung. Und das ist das, glaube ich, wo ich jetzt gerade so ein bisschen bin.
Mhm. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also wir haben uns ja dann so ein bisschen später dann kennengelernt in so einer Mastermind. Und ich durfte das dann ja da auch nochmal so vielleicht so dann die Endzüge von dieser Evolution, dieser Entwicklung dann auch noch so ein bisschen mitbekommen. Und das hat ja dann schon auch viel, ne? Also viel auch nochmal mit Persönlichkeitsentwicklung oder einfach auch mit persönlichen Themen zu tun, ne? Also vor, jetzt mal irgendwie an einem plakativen Beispiel zu machen, jetzt, ne, vor, sag ich mal, dieser Mastermind oder diesem Punkt X, das war das 2018 oder so, ne, warst du irgendwie klassisch Trainer unterwegs, hast auch meistens irgendwie noch einen Schlips oder zumindest einen Anzug, Anzug getragen, immer irgendwie, also so businesslike, ja, so, und wir haben es ja vorher gehört. Eigentlich was du nur gemacht hast, weil du wusstest, der Kunde oder zahlt mehr Geld dafür oder Angst gehabt hast, dass er keins zahlt, wenn du ihn nicht anhast, also nicht unbedingt wolltest, ja, hast keinen Bock drauf. So, und ja, und inzwischen bist du halt ein Typ, der voll mit allem drum und dran zu dir steht, wie du bist als Mensch. Du bist der tätowierte Heavy-Hardcore-Metal-Hörer, ja, mit der Glatze und einem Drei-Tage-Bart und engen Shirts und bumm, und so machst du Business.
Ja, ja, genau. Ich habe das, also das stand für mich nie in Frage, dass ich den Anzug anhabe. Das war halt einfach so. Ich habe das halt in der Agentur damals so gelernt. Das war halt so. Und auf der Bühne, wenn du der Experte bist, hast du Anzug an. So. Und das aber. Ich als Person ganz anders wirke, wenn ich plötzlich keinen Anzug mehr habe, sondern wenn ich anders angezogen bin und auch anders als die, die da sitzen vielleicht, also ganz bewusst und so einen Bruch herstelle, das ist immer eine ganz andere Wirkung erzeugt, hätte ich mir nicht träumen lassen. Und heute mache ich das so und heute trete ich so auf, wie ich mich wohlfühle und bin halt, und das ist halt ein Teil meiner Marke jetzt und das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Also hätte ich mir nicht träumen lassen. Hätte ich viel früher machen sollen.
Das heißt nicht nur, sage ich mal, vom Wohlfühlfaktor, also wahrscheinlich war ich auf einer Gefühlsebene für dich, dass du dich wohler fühlst, sondern auch die wirtschaftliche Situation profitiert.
Also ich habe den Tagessatz immer weiter, also ich habe mich eigentlich jedes Jahr angehoben jetzt und auch ohne Anzug halt hat das funktioniert. Es wird weiterhin mehr Geld bezahlt als noch vor 2 Jahren und so. Also ja, das klappt nach wie vor gut und ich glaube, das ist auch von den Top-Speaker-Leuten, so, die heute Top-Speaker sind, haben ja die wenigsten einen Anzug an mittlerweile. Das sind so ein paar aus der alten Vertriebsriege, ne, so die man so kennt. Aber die heute so als Speaker unterwegs sind, das sind ja sehr, sehr oft, dass sie ihre Marke anders aufziehen und eben keinen Anzug und Schlips mehr tragen. Und das klappt natürlich sehr gut, wenn das eben zur Gesamtmarke passt. Ne? Also muss man gucken, was ist meine Marke? Und wie du schon gesagt hast, ich versuche halt meine Marke so ein bisschen, ja, aggressiver beziehungsweise einfach auch ein bisschen polarisierender aufzuziehen. Und dazu gehört eben sowas halt eher als ein Anzug mit einem, ich habe noch 2 Anzüge, das ist echt schade, ich habe mir halt kurz vor meiner Transformation quasi noch 2 Maßanzüge machen lassen, ne, die jetzt vielleicht 3-mal anhatte oder so irgendwie, also das war, naja, aber gut.
Hast du wahrscheinlich wieder sehr schon lange wieder reingeholt.
Ja klar, ah, die kann man gebrauchen für Hochzeiten oder so, alles gut, nur halt, ich dachte, dass ich die mal häufiger tragen werde, so.
Ja. Du meinst gerade mal, also, ne, das ist vielleicht da noch mal ein bisschen mehr drauf rumzureiten auf diesem Punkt, ne, wenn du sagst, ja, du, also, hat ja dann auch was mit Marke und Marketing zu tun und Positionierung und Abgrenzung und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja eigentlich jetzt in dem Fall, also, das ist ein Effekt, aber nicht die Ursache. Die Ursache ist ja, im Endeffekt, dass du auch als öffentliche Person komplett zu dir als Mensch stehst und sagst, boom, I'm Felix Beilhardt.
Genau, das versuche ich wirklich. Ich habe mit meiner Freundin, die ist in einer Werbeagentur tätig, da so ein Vision Board erstellt, so wie ist die Marke Felix Beilhardt quasi, was macht die eigentlich aus und so. Und da ist halt klar geworden, dass ich tatsächlich die Gesamtmarke zeige. Und das heißt halt auch, dass ich halt auch Tattoos zeige, auch im Business-Umfeld. Und dass ich auch irgendwie Sachen aus dem Urlaub irgendwie mal zeige, weil es halt einfach alles Teil der Marke ist. Und ich merke auch, dass das bei den Kunden auch gar nicht irgendwie negativ ist oder im Gegenteil. Weil ich weiß, letzte Woche bei einem Investment tatsächlich Unternehmen für einen Vortrag, also online, also vor Ort dann, aber online gestreamt in deren Filialen. Und da wurde ich halt dann von einem der Mitarbeiter, Führungslevel da angesprochen, auf meine Webseite, dass ich ja Rennwagen gefahren bin und so. Und da haben wir darüber geredet, hat sich ja auch meinen privaten Bereich angeschaut und dann fand das irgendwie cool. Also das wirkte jetzt nicht für ihn irgendwie abschreckend, sondern eher, vielleicht lernt man die Person auch mal anders kennen. Ne? Also ich glaube, die Kunden, die ich möchte, dass die Kunden mich als Person Person das Gefühl haben, mich zu kennen, wenn sie meine Medien konsumiert haben und so. Das ist mir wichtiger, als dass sie nur die Person nahe Felix Beilharz kennen.
Ja, also im Endeffekt letztendlich Erfolgsfaktor Persönlichkeit, nicht irgendwie eine künstliche Marke aufbauen, sondern letztendlich so sein, wie man ist und das möglichst authentisch einfach auch darzustellen und sich da gar nicht verbiegen.
Also wenn du mal meine Videos guckst, bei YouTube halt das Intro zum Beispiel, und da habe ich mir extra, ich habe mir das Intro schreiben lassen, die Musik. Das ist halt Musik, wie du sie vielleicht in einem Business-Video nicht erwarten würdest, aber das ist die Musik, die ich halt mag, die ich höre. Und deswegen habe ich sie so schreiben lassen und ist halt im Intro eben, sind nur 8 Sekunden oder so zum Glück, aber das ist tatsächlich das, was mich ausmacht.
Das sind so harte Gitarrenriffs dann irgendwie.
Doch. Da ist jetzt kein Geschrei dabei, das habe ich rausgelassen, so, aber die Riffs sind original aus Metalcore, also das ist schon ein bisschen was. Aber cool. Ja. Es wird halt irgendwie so ein bisschen wachrütteln und so.
Ist nice. So, wie, ich meine, das ganze Thema ist auch super, natürlich ein super, super spannendes, spannender Themenkomplex mit dieser Sichtbarkeit, ne? Das ist ja auch nicht ganz einfach. Wenn man so sichtbar wird, wird man ja auch angreifbar. Wie bist du mit diesem Thema umgegangen? Wie hat sich das aufgebaut für dich?
Ja, das war ja für mich auch nie ein Thema, dass ich mal sichtbar werden würde. Also wie gesagt, wer unfällt, da ist keiner sichtbar, da streckt keiner den Kopf raus irgendwie. Du gehst halt ins Büro morgens, gehst abends nach Hause und das war's dann. Und dass du versuchst, irgendwie eine Marke, dich als Marke aufzubauen, gibt's halt in dem Umfeld nicht. Das hat mich auch lange Zeit zurückgehalten tatsächlich, dass ich mich so gar nicht irgendwie zeigen wollte und auch die Expertise. Ich habe zum Beispiel, also wenn ich so heute höre, wenn es mal heißt, so die Urgesteine der SEO-Szene. Ich war teilweise 5, 6 Jahre vor denen schon in der SEO-Szene, aber hab ich halt nie gezeigt irgendwie. Ich habe halt nie öffentlich was gemacht, weil ich immer Angst hatte irgendwie, wenn du was sagst, kann es halt irgendwie angegriffen werden, es kann falsch irgendwie sein und deswegen wird's kritisiert oder irgendwas halt. Hätte ich im Nachhinein viel früher machen. Ich sage immer, ich hätte mich viel früher schon zeigen müssen. Ich hätte halt 2002 schon irgendwie anfangen sollen, in den Foren sichtbar zu werden und einen Blog zu machen und so. Und habe ich halt nicht gemacht, aber das wäre gut gewesen. Und heute denke ich mir, ja, natürlich, du wirst angreifbar. Und das passiert auch tatsächlich manchmal. Also ich weiß, dass das passiert. Nur lustigerweise merke ich, dass die mich angreifen, nicht die sind, die nachher meine Rechnungen bezahlen. Ja, und entsprechend ist es auch mir dann ziemlich egal, was so jemand halt, was ein typischer Hater im Prinzip. Also ich habe das jetzt gehabt, ich habe jetzt meine Speaker-Broschüre vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren machen lassen. Recht groß, DIN A4, 140 Seiten, also schon relativ krass, glaube ich. Weiß ich auch, dass es krass ist so oder ungewöhnlich ist. Aber ich sag mal, das ist halt eine Marke. Ich bin eine Marke und für Marken machst du auch umfangreiche Broschüren. Warum also nicht für mich? Also, und ich sage immer so, ich wohne hier in Köln, ne, nebenan ist Leverkusen. Da prangt halt das Logo von Bayer leuchtend und drehend über der Stadt in 15 Meter Durchmesser oder so. Und da soll ich nicht mein Gesicht in die Kamera halten, was ja mein Markenlogo ist. Also warum soll ich mich schämen für meine Marke, wenn die Unternehmen mit ihrer Marke so dermaßen hausieren gehen? Also das ist doch vollkommen okay. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, letztes Jahr auf einer Konferenz, nee, vor 2 Jahren schon, weil vor Corona, auf einer Konferenz lag halt irgendwie lag meine Speaker-Broschüre im Speaker-Raum. Hab da gesehen, wie ein paar von den Speaker-Kollegen sich ein bisschen darüber so mokiert haben, ne? Oh, guck mal hier, so 100 Seiten, ne? Bisschen übertrieben. Ja. So. Ist normal. Ja. Du bist sichtbar, du machst was Krasses und schon finden sie es irgendwie doof. Aber es ist vollkommen okay, weil von denen hat mir noch keiner Euro überwiesen, ne? Die sind nicht meine Peer-Group, auf die ich zähle, auf die ich was geben muss. Ich gebe auf 2 Gruppen was, auf die meine Rechnung bezahlen und auf die mir persönlich wirklich wichtig sind. Das sind so die beiden, ne, von denen ich Meinungen halt irgendwie ranlasse an mich. Und das musst du auch lernen. Wenn du sichtbar bist, musst du einfach lernen, die Kritik und den Gegenwind, der halt kommt, einfach wirklich auszublenden. Die wird sich das Maul zerreißen, wenn ich über dich halt über einen anderen, das ist denen egal, Hauptsache haben das was zu sagen, ist einfach so. Und das ist auch wirklich, es ist dann ein bisschen blöd, wenn es gefährlich wird, wirklich. Ich bin zum Beispiel mal, ich habe mal einen Post gemacht, damals konnte man noch bei Facebook über einen kleinen Trick rausfinden, zum Beispiel, wer deiner Freunde bei der AfD ist, Fan ist zum Beispiel von der AfD, solche Sachen, ne? Habe ich was zu gepostet. Das wurde dann sehr auch so in rechtsradikalen Kreisen offenbar rumgereicht, irgendwie, dass man mich doch mal besuchen sollte und so. Also das war doch schon ein bisschen heikler, so, ne? Aber das ist im Endeffekt eigentlich nur heiße Luft im Prinzip. Aber da habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es langsam kritisch. Aber die normale Kritik, die kommt, da musst du halt durch. Ich hatte einen lustigen Case, vielleicht ganz kurz, es war auch was, wo ich gemerkt habe, wie schnell sowas eskalieren kann. Du kennst vielleicht die ganzen Facebook-Fake-Gewinnspiele, die es dauernd gibt. Ja, diese ständigen Fakes. da poste ich regelmäßig was zu, was immer auch sehr, sehr große Reichweite erzeugt. Und dazu habe ich ein Meme gebastelt vor dem Jahr oder so. So ein typisches Meme, was mit diesen beiden aus der Fernsehserie, die Stühle an den Kopf schmeißen. Was war das? Irgendwas mit Choppers, keine Ahnung.
Ich komme auch nicht drauf.
Kennst du egal. Aber auf jeden Fall, gibt es Meme. Halt mit Text zu so einem Online-Facebook-Fake-Gewinnspiel. So. Und dieses Meme hat leider vergessen, mein Logo drauf zu packen. Ne? Ist halt sehr, sehr viral geworden. Also habe ich von bestimmten Dutzend Leuten zugeschickt bekommen irgendwie. Also auf WhatsApp ging es mega rund und so. Und da ging es auch bei Mimikama rund, einer großen Seite, die sich gegen solche Fakes eben einsetzen. Die haben mein Bild auch verwendet. Ja. Ohne zu wissen, dass es von mir kommt. Denen ist selber auch nur zugeschickt worden. So. Und dann haben halt Leute denen geschrieben, hey, das ist von Felix. Dann haben die mich gefragt, hey, stimmt das, ist es von dir? Ich sage, ja, hier ist mein Post. Ne? Das war von mir, von vorgestern. Und dann haben sie hingeschrieben, mittlerweile ist auch der Urheber bekannt, für Felix Beilharz, haben mich verlinkt. So, jetzt kriege ich eine Facebook-Nachricht, du Arschloch, ich werde deinen Namen öffentlich machen und du wirst überall, du wirst nie wieder Kunden kriegen, so, ich mache dich fertig, so in der Art. Und ich so, Moment mal, was ist denn los, so, ne? wie kann ich dir helfen? Und dann schreibt so, ja, du bist ein schöner Social-Media-Experte, hier guck mal bei Mimikama. Und dann schickt mir einen Screenshot von diesem Post, wo sie mich markiert haben. Und ich so, ja, weiß ich, aber wo ist das Problem? Dann sagt er so, ah ja, du ziehst doch ja Fake-Gewinnspiele auf. Der dachte, ich bin der Urheber des Fake-Gewinnspiels, nicht des Memes. Ne? So, der hat es einfach missverstanden und wollte mich jetzt öffentlich ruinieren wegen einem Missverständnis. Da ist mir klar geworden, Alter, das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, so dieses Öffentlichkeitsspiel. Von daher, das war hart an einer Eskalation vorbeigerutscht nochmal. Aber stell dir vor, der hätte es gemacht, stell dir vor, der wirklich öffentlich irgendwas gemacht und sowas verbreitet sich weiter und da wird mein Name.
Alles, es geht dann auch schnell, ne? Also Felix ist der mit den Fake-Gewinnspielen, okay.
Genau, das geht rasend schnell, ja.
So, eine Bildüberschrift von dem verwirrten Bildreporter und dann ist die Sache gelaufen.
Genau. Genau.
Ja, Wahnsinn. Okay, krass.
Aber das ist im Endeffekt, das ist halt das, was du verdienst durch die Sichtbarkeit, ist halt ein bisschen auch eine gewisse Risikoprämie, was du halt mit sowas dann einfach dich bezahlen lässt. Es ist so.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal hier noch ein bisschen, also wir wissen jetzt, wo du hergekommen bist, du hast auch schon so ein bisschen angerissen, was du machst. Geh doch nochmal ganz, ganz konkret auf dein aktuelles Business ein. Was für Bereiche hast du? Und ja, erzähl uns doch schon mal ein bisschen auch, was wie läuft und gib uns doch vielleicht auch mal eine Vorstellung, auch wenn du mit Sicherheit keine ganz konkreten Zahlen nennen wirst, aber vielleicht zumindest manchmal so als Inspiration. Ja, irgendwelche konkreten Hausnummern oder eine Hausnummer mal, was wie läuft.
Kann ich dir geben, ja. Du hast vorhin im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass mein Job ja irgendwie schwer zu fassen ist. Und das stimmt tatsächlich. Ich habe das gemerkt, ich habe so ein bisschen meine Versicherungen neu aufrollen lassen mit einem Versicherungsagenten. Und da musst du ja auch dann so eine, weißt du, Tätigkeitsbeschreibung, Tätigkeitsprofil, damit die dich einstufen können. Und da ist halt klar geworden, das ist gar nicht so einfach, weil die mich halt in keine Schublade kriegen, so ein bisschen, ne? Also mein Business ist folgendes im Prinzip. Ich mache In-House-Seminare. Also das ist auch eines der Hauptgeschäftsfelder. Ich fahre so zum Kunden hin, in Nicht-Corona-Zeiten oder jetzt auch momentan vereinzelt in kleineren Gruppen oder halt online. Ne? Und erkläre denen halt, was gibt's für Möglichkeiten und was kann man machen im Online-Marketing. Ich habe offene Seminare, wo die ich selber veranstalte, wo sich Leute anmelden können. Auch offen, also offline, so offline vor Ort in 5 Städten oder halt online. Mittlerweile mache ich so, dass ich auch dann Leute online zuschalte. Das heißt, ich bin in Köln oder in Hamburg zum Beispiel, mache ein Seminar dort und du kannst halt teilnehmen vor Ort oder dich halt online zuschalten lassen über eine Konferenzsoftware. Da hast du dann wirklich ein Raummikrofon, du kannst mitsprechen, also als ob du mit live dabei wärst. So eine Art hybrider Ansatz. Also Seminare ist ein Bereich, in-house oder offen. Der zweite sind eben Vorträge, bei Unternehmertagungen, Kick-Off-Meetings, all sowas, Jahrestagungen und so weiter. Das ist auch, das war vor Corona schon fast der Hauptbestandteil, glaube ich, meines Businesses. Jetzt ist es natürlich eingebrochen. Ja. Ich kann dir eine Zahl sagen, 100% Umsatzrückgang letztes Jahr. komm ich gleich zu, wie ich das dann aufgefangen habe. Das ist halt durch Corona natürlich extrem eingebrochen. Dann mache ich, das sind so die beiden Hauptdinger. Dann habe ich halt eigenes Business. Ne? Ich mache eigene Konferenzen, veranstalte ich, verkaufe Kurse. Also das mache ich noch zu wenig, aber das wird auch mehr sein in Zukunft.
Also Kurse, auch digitale Kurse dann.
Genau, digitale Kurse, genau, die man also als Produkt kaufen kann, fertig produziert. Ich habe so einen kleinen Membership-Bereich, also solche eigenen Projekte eben, die mir gehören. Habe noch 1-2 Affiliate-Seiten laufen von früher, so Überbleibsel, die noch mir gehören. Ne? Aber das ist wirklich nur so ein Randgeschäft. Ich mache Lehraufträge an Hochschulen. Also ich habe einen in Zürich im MBA-Studiengang, einen in Köln, hatte auch noch andere in Würzburg. Also versuche jedes Jahr so 1-2 dauerhafte Lehraufträge zu halten, parallel und dann eben mal nach ein paar Jahren zu wechseln. Machen Bücher, wie gesagt, ne, schreibe Bücher, schreibe jetzt gerade mein 9. Buch. Ja, und das ist so, glaube ich, das Hauptgeschäft wo, oder die Mischung, wie ich mein Geld verdiene. Bisschen auch Consulting. Ich mache gerade für eine Firma aus Österreich eine Analyse der Marketingmaßnahmen, ne, so mit Consulting, sowas mache ich auch, wenn es halt die Zeit zulässt.
Aber ehrlich auch dann, wenn es die Opportunität und die Zeit zulässt.
Ist so, ja. Also im Endeffekt musst du überlegen, bei mir ist halt so, ich verkaufe halt einen Tag Inhouse-Workshop beim Kunden. Ja. Oder ich mache irgendwie eine Stunde Beratung per Videocall oder so. Die Stunde blockt halt den ganzen Tag für mich. Ja, das ist das Problem. Also der Tag ist ja nicht mehr anderweitig zu verkaufen. Deswegen mache ich sowas halt, wenn es reinpasst, mache ich sowas auch. Aber das ist nicht das Hauptgeschäft. Okay.
Dann lass uns doch mal losgehen, so ganz grob. Ich meine, ich weiß das ja auch so ein bisschen. Aber ich sag mal, Inhouse und offene Seminare, da kann man auf jeden Fall schon gut auch als alleine, als One-Man-Show sechsstellig verdienen. Das ist, denke ich.
Musst du. Also ich höre immer sechsstellig. Das klingt immer wie ein tolle Zielmarke. Ich glaube, dass du drunter gar nicht existieren kannst als selbstständiger Trainer oder Berater, weil du musst ja überlegen, die ganzen Kosten, die du hast und so und Steuern und so weiter. Also sechsstellig klingt irgendwie, für viele ist es so ein Ziel, das ist das Bare Minimum, wenn du überhaupt irgendwie selbstständig sein willst, auch nachhaltig sein willst.
Also definitiv. Ne, so, also dann sechsstellig plus und wenn man da gut gebucht ist, ne, und du bist ja auch viel unterwegs gewesen, war ja schon auch ein gutes Business. Ne? Denke ich, hast du
definitiv. Also ich glaube, das ist ungefähr das Dreifache, was ich jemals mir hätte vorgestellt früher, so als Höchstmarke quasi. Ja, auf jeden Fall doch. Es ist natürlich durch Corona hat sich völlig verändert. Aber sag mal, vor Corona war jedes Jahr besser als das Jahr zuvor, immer. Und
Und das ist dieser Vortragsbereich, da kann man auch gleich, ne, aber selbst da, wenn man da, je nachdem natürlich, was man sonst noch macht, aber wenn man da einigermaßen positioniert ist, ist man da auch schon bei sechsstellig Einnahmen und kann da auch. Ja,
also wir können mal kurz über Vortragssätze reden. Es gibt also die Top-Speaker-Riege, die wirklich über 10.000 kriegen für einen Vortrag. Wobei das sind halt echt nicht viele. Und wenn man so praktisch sich anschaut, war ich wieder sehr enttäuscht. Ich habe von einem Speaker, wo ich mir dachte, der ist auch im Fernsehen und so dauernd, also eigene Fernsehsendung sogar, also richtig großer Name, der halt für 3.500 irgendwie antanzt für einen Vortrag. Da dachte ich eher, dass die halt auch so, ne, 10.000, 15.000 kriegen. Also das gibt's durchaus, ist aber nicht die Regel. Aber Hermann sagt, und das stimmt, das ist natürlich auch so, du kannst halt als normaler Mensch, der sich als Experte einen Namen gemacht hat, ohne jetzt TV-Promi zu sein, kannst du schon so 4.000 bis 7.000 kriegen für einen Vortrag. Und in der Range bewege ich mich auch. Also das ist sowas, was ohne größere Prominenz im breiteren Markt machbar ist. Wobei ich glaube auch da, dass halt viele da nie hinkommen, aber es ist machbar ohne Magie, so.
Ja, und das muss man sich mal auf die Zunge zu gehen lassen, so als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, der nicht im 7.000 Euro für eine Stunde Kino. Ich meine, natürlich ist der Tag da in der Regel auch gelaufen.
Ich habe schon an einem Tag mal drei Vorträge gehalten. Das gab es aber auch schon. Ja. Das war Duisburg-Essen und Duisburg-Essen und Bielefeld. War knapp, aber hat funktioniert. Aber klar, du sagst, in der Stunde 7.000 Euro. Naja, der Kunde zahlt nicht die Stunde, der zahlt ja die 15 Jahre vorher, die du da hingearbeitet hast. Ne? Die zahlt im Endeffekt halt. Und aber klar, ich dachte auch mal, als ich das erste Mal am Tag 1.000 Euro verdient habe, dachte ich mir so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich der scheiß König der Welt. Mir hat einer einen Tausender gegeben für mich. Ja. Für den ehemaligen Realschüler Felix aus Bad Rappenau. So. Heute denke ich mir irgendwie, das war damals eine coole Meilenstein, aber hätte ich da aufgehört, wäre es im Nachhinein sehr schade gewesen.
Jetzt arbeiten wir gerade an der Null für einen Tag. An 0-0 dazu.
So sieht's aus.
Ja. Okay, nice. So, und dann ist aber hier klassisch natürlich das Problem, das skaliert alles jetzt nicht so richtig gut. Da gibt es einen Felix und der hat halt auch nur 365 Tage, wenn er alle Tage eben wieder arbeiten will, und dann ist aber spätestens Schluss.
Richtig.
Und dann kam Corona und Corona bietet natürlich auch Chancen, beziehungsweise, sag mal so, und das ist ja vielleicht tatsächlich auch spannend, du hast ja davor schon Produkte gehabt, Shops gehabt, Dinge, die von deiner Zeit unabhängig waren. Aber, und das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, wenn man dann halt einmal so im Inlauf hat, in seinem Ding, bist du jetzt ja auch nicht dazugekommen, da irgendwie dir was zu entwickeln, das ein bisschen unabhängiger war, so richtig zumindest.
Genau. Ich habe es nie priorisiert. Ja. Also weil es lief halt so gut, wenn ich halt irgendwie für einen Beratungstag 4.000 Euro verdienen kann, bis ich mal 4.000 Euro mit einem E-Book verdient habe, bis es mal so gut läuft, dass das ist halt schon, es dauert eine Weile. Und dann mache ich lieber noch einen Tag mehr Beratung, habe wieder irgendwie 4.000 Euro verdient. Von daher, ich habe das nie priorisiert. Ich hatte so ein, zwei Produkte mal gemacht, das war 2019, so, die liefen auch recht gut. Aber auch da, ich mache halt 3-4 Vorträge, habe halt irgendwie das Geld verdient. So, deswegen habe ich es immer nur auf die Speaker in den letzten Jahren stark fokussiert. Habe auch dann eben ich habe zum Beispiel meine Speaker-Broschüre an 54 Verbände geschickt, ja, als richtig als Print-Mailing. Kam auch super an. Also dann kamen irgendwie 3 Buchungen raus, direkte Buchungen oder so. Also ein ROI von auf jeden Fall 3 oder 4, locker. Und dann kam Corona und dann alle wieder abgesagt. Also das war ziemlich scheiße. Also das erste Mailing ever gemacht, das beste Mailing dann auch ever, logischerweise. Und dann kam halt der Virus und dann war alles weg plötzlich. Das heißt, alles Geschäft, was ich hatte, ist komplett weggebrochen. Komplett. 100% weggebrochen.
Wahnsinn.
Also klar, meine Affiliate-Sachen, so, die decken irgendwie die Miete oder so, aber da wirst du auch nicht reich von, beziehungsweise die laufende Kostenapparat halt, war schwierig so. Und da habe ich aber gleich gemerkt, okay, jetzt muss ich dringend was ändern. Und habe zum Glück noch, bevor der Run losging, halt mir eine gute Kamera gekauft und Lichter gekauft und sowas halt, weil das war ja später alles ausverkauft dann. Habe halt mein Office hier in Videostudio umgebaut, mal eben schnell, mit Greenscreen, mit allem drum und dran, mit 4 LED-Panels, ne, mit allem. Und habe angefangen, habe also direkt im März noch eine Online-Konferenz auf die Beine gestellt. Als ich gemerkt habe, die Konferenzen werden gerade alle abgesagt, da muss ich jetzt quasi reinschießen und eine Online-Konferenz machen. Habe ich auch gemacht, innerhalb von 14 Tagen auf die Beine gestellt, mit, glaube ich, über 2 Tage mit 10 Referenten oder 11 Referenten oder so.
Mit 14 Tagen auf die Beine gestellt.
Ja, genau, ja, wirklich. Also von der Idee bis zur Durchführung waren es 14 Tage nur, also rasend schnell. Und die hat tatsächlich, ich müsste es lügen, aber ungefähr 24.000 Euro oder so blieben da hängen. Also es war, lief sehr, sehr gut, weil ich halt einer der Ersten war im März, April. Das war, glaube ich, April war es, glaube ich. Heute wäre das schwieriger, weil einfach heute gibt es ohne Ende Online-Konferenzen und so. Habe noch eine gemacht, die deutlich schlechter lief, zumindest monetär, weil einfach der Markt jetzt mittlerweile sehr, sehr überlaufen ist. Aber ich habe dann eben die Konferenz direkt gemacht, einfach um das, um Business zu machen. Und dann habe ich halt endlich, was ich seit Jahren vorhatte, das erste Seminar mal digitalisiert aufgenommen und als Kurs angeboten. So, den SEO-Kurs. Aber quasi mein 2-Tage-SEO-Seminar einfach mal komplett auf Band gesprochen sozusagen. Und das hat halt mir den Arsch gerettet quasi. Das lief halt sehr, sehr gut letztes Jahr. Und da habe ich dann zumindest einen großen Teil des weggefallenen Umsatzes wieder aufgefangen.
Das heißt, ich meine, gut, da hast du denn das Vorteil, also 2 Vorteile. Ich habe das ja auch beobachtet. Zum einen hast du ein tolles Netzwerk, auch an Leuten, die du da mit einbindest sozusagen, dann auch in den Launch, in den Start von sowas. Zum anderen hast du natürlich die Methoden, die Strategien, die Taktiken, wie man sowas dann auch vernünftig macht. Ne? Also das war dann...
Genau. Das brauchst du. Oder du brauchst halt einen Partner, der das hat. Ja, geht ja auch. Also ich habe halt das selber jetzt gemacht, aber wenn das nicht, also ich bin jetzt irgendwie, ich bin Immobilienmakler oder ich bin, keine Ahnung, Schuhhändler oder so, dann brauchst du halt einen Partner, der dann vielleicht daran beteiligt wird. Ja. Aber klar, das Know-how brauchst du auf jeden Fall, wie man sowas aufzieht und vermarktet.
Ja. Und es ist spannend, also du bist ja ein Online-Profi, machst das, hast inhaltlich das auch noch sogar dein Thema, aber ja, selbst bei dir ist es kein Selbstläufer zu sagen, ich nehme erfolgreiches Seminar, das ich seit 10 Jahren mache und bringe das online und wird das gekauft. Funktioniert auch nicht. Du musst da auch dir wirklich den Kopf zerbrechen. Wie sieht deine Strategie aus? Muss da noch Leute mit reinnehmen, dass das dann auch wirklich in den Markt geht? Ja.
Der Launch, ich habe den Launch gemacht, eben so ein 5-Tages-Launch quasi und so, also so richtig stufenweise und so, ja klar. Das ist, also auch das ist halt kein nix verkauft sich von selbst. Ja. Da musst du immer ein bisschen dahinter gucken, wie ist die Strategie des Verkaufens, wie ist auch der, allein das Pricing, ne? Also wie setzt du den Preis fest und so, gehst du sehr teuer ran oder bist du Billigheimer oder so, also das sind alles Fragen und das ist alles auch Arbeit und du kannst online viel Geld verdienen, aber auch das wird nicht im Schlaf verdient. Und auch wenn es oft so suggeriert wird, so ne, vom Strand aus irgendwie ein bisschen tippen und dann bist du schon reich, das leider habe ich bisher so in der Praxis nicht festgestellt.
Deine konkrete Arbeit hat sich dann, ist aber auch hart geändert. Ne? Also davor warst du einfach laufend unter Leute und hast immer wieder dein Fachcontent vermittelt. Und das machst du jetzt ja gar nicht mehr. Das hast du einmal, also ja, machst du auch noch, aber ist eben im Verhältnis, ja, es ist, wenn wir es nur auf diesen Kurs beziehen, ja, auf den SEO-Kurs, das macht dein Video für dich, dein digitales Ich, genau. Und du kümmerst dich um ganz andere Themen jetzt drumherum.
Genau. Jetzt habe ich aber endlich halt ein Produkt geschaffen, wo ich quasi am Produkt arbeite und wo ich nicht mehr das Produkt bin. Also dieses Unternehmer-Ding ist dann halt eben endlich mal richtig möglich. Und deswegen werde ich halt sowas halt auch weitermachen. Ich hatte es schon vor Jahren vor, sowas zu machen und wurde auch immer gesagt von Leuten, mach das mal endlich und so. Ich so, ja, mache ich irgendwann. Kam ich halt nie zu. Aber es ist natürlich mega, mega sinnvoll, sowas zu haben.
Also super spannende Phase jetzt, also nächste Stufe, so vom Selbstständigen hin zum Unternehmer, wo du gerade im Endeffekt in dieser Evolutionsstufe bist. Das ist super spannend. Gib uns mal kurz eine Fantasie. Komm, mit was, also so, wie kann man, wenn man so ein digitales Produkt richtig macht, was kann man da so in einem Jahr?
Also, wie du schon gesagt hast, ist abhängig vom Netz oder von der Reichweite, die du hast bereits, wie du eben schnell an Reichweite kommst, von dem Know-how, was Vermarktung angeht, wie viel Geld und Ads stecken kannst und so. Aber sagen wir mal so, da ist auf jeden Fall sechsstellig, ist auch gut möglich. So, ja, das ist auf jeden Fall drin mit einem guten Produkt. Wobei ich kann es halt nicht vergleichen. Ich bin ja nicht der Online-Produktverkäufer, ich habe keine Vergleichsgrößen so wirklich. Da gibt es andere, die da, glaube ich, mehr sagen können dazu, wie so, was ein typischer Jahresverlauf ist. Also meins war es gut sechsstellig, so von daher, das weiß ich halt jetzt, aber ob das normal ist oder ob das viel oder wenig ist, ne, kann ich dir nicht wirklich sicher sagen.
Ja, so, aber man kann so.
Also ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, also natürlich ist es viel mehr möglich. Ne? Guck dir so die Kollegen dir Kräuter und Co. an, die haben ganz andere Zahlen dahinter, völlig klar. Aber die gehen auch andere Wege und die will ich nicht gehen. Ja, zum Beispiel, ich will halt zum Beispiel keinen Telefonvertrieb dahinter haben. Ja, ich will einfach nicht, dass Leute angerufen werden von meinem Büro aus und dann irgendwie mit irgendwelchen oder Sales-Webinare, Tricks, sowas, will ich alles nicht. Und dann bin ich auch bereit, dann zu sagen, hey, das Ding macht jetzt nur 150.000 Euro im Jahr, statt irgendwie vielleicht 400.000 Euro im Jahr. Aber dafür muss ich ja diesen für mich unangenehmen Weg des Pushens nicht gehen. Und irgendwie, also ich sehe ja bei mir im Büro, wie oft da manche Anbieter anrufen, ob die was verkaufen wollen. Also Dirk, wenn du zuguckst, ne, deine Mitarbeiterin hat, glaube ich, hier mittlerweile 14 Mal angerufen oder so, ist irgendwie ungeil. Also das will ich halt nicht haben. So,
Hans, dann auch so schlecht qualifiziert. Also was sollte Dirk Kräuter jetzt noch groß verkaufen? Genau. Also bitte.
Ich kenne ja Dirk persönlich. Also, wir haben uns ja in Dubai schon beim Essen zusammen und wir kennen uns ja. Ich würde zum Beispiel eine Liste machen mit No-Go-Personen, die halt nicht angerufen werden sollen. So. Aber anscheinend ist das halt nicht so.
Wahnsinn.
Wie auch immer, und deswegen dieses Vertriebliche, diese hart Vertriebliche gehe ich halt nicht. Ja. Ich mache Content-Marketing sehr viel, ich mache auch Ads natürlich, aber halt, du kannst immer sagen, klick und dann ist die App wieder weg. Also ich pushe jetzt niemanden irgendwie in so einen Funnel da rein. Und deswegen glaube ich, da ist mehr möglich, wenn man das will, was auch vollkommen okay ist. Ja. Wenn man das will, kann man damit deutlich mehr Geld verdienen.
Okay, verstehe. Verstehe, cool. Lass uns mal noch ein bisschen auf eine zweite Ebene gehen oder nochmal auf eine andere Ebene. Du hast es selber zitiert, dein Plakat ist hinter dir hängt. Du bist ein Hustler. Das heißt, du arbeitest schon ziemlich viel, so viel, dass deine Eltern ab und zu mal nachfragen, Burnout? Ja, nein. Wie machst du das? Ne? Also wer viel arbeitet, viel auf die Kette kriegen will und auch viele unterschiedliche Projekte und Bälle letztendlich jongliert, der braucht ja in der Regel irgendwie eine gewisse Organisation, gewisse Routinen. Wie sieht denn so dein Tag aus? Nimm uns mal da ein bisschen mit.
Also ich bin da echt nicht gut drin. Ich bin ein schlechter Zeitmanager und ein schlechter Organisator, habe deswegen sowas jetzt alles ausgelagert, soweit es halt geht. Also ich habe jetzt mir vor 2 Jahren endlich mal Support geholt, eine Mitarbeiterin genommen, die eben alles, was mich übernimmt. Alles, was irgendwie ich nicht selbst machen muss, macht halt sie. Und ich bin da immer noch am Strugglen, mehr Sachen zu delegieren und so weiter und rauszugeben und so. Also das war immer schwierig für mich. Aber ich arbeite ist nicht irgendwie übertrieben viel, aber ich stehe auf und gehe an den Schreibtisch. So, ne, morgens um
7:30 ist so deine Aufstellung.
Ja. Also mein Problem ist, ich brauche tatsächlich 8 Stunden Schlaf, sonst bin ich echt nicht einsatzfähig. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie nur 4 Stunden schlafen kann oder so. Deswegen, ich schlafe von 11:30 bis 7:30. Das ist so mein Rhythmus normalerweise. Wenig Ausnahmen, dass ich mal irgendwie früh aufstehen muss, wenn ich weg muss oder so. Aber sagen wir, ein Nicht-Kundentag, ein normaler Bürotag quasi mit Homeoffice oder Seminar digital irgendwie. 7:30 aufstehen. Und gern Schreibtisch eigentlich fast direkt. Ich habe also momentan noch keine Morgenroutine oder so. Alles probiert, aber ist nie hängen geblieben, so wirklich. Und dann arbeite ich tatsächlich also relativ fokussiert. Aber ich mache tatsächlich jeden Tag Sport zum Beispiel.
Jeden Tag. Cool.
Also 6 Tage die Woche auf jeden Fall, manchmal 7 Tage. Immer abwechselnd Cardio und Kraft. Ne? Zu Hause halt, weil geht ja nicht anders. Sonst halt Fitnessstudio. Also immer 4-5 Tage die Woche, aber normalerweise, wenn es irgendwie geht, halt jeden Tag. Das mache ich schon im Laufe des Tages in der Regel. Und dann arbeite ich weiter. Und dann abends, ne, essen wir zu Abend. Dann arbeite ich meistens nochmal eine Stunde oder so und dann gucken wir ein bisschen Fernsehen. Also ich habe auch ein Leben, so ist es nicht. Ich arbeite nicht nur. Ja, also ich gehe auch irgendwie mal, auch jetzt in so Lockdown-Zeiten halt, wir gehen spazieren und so, wir gucken Netflix und so, das machen wir auch alles. Wir puzzeln auch, also das durchaus. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so wahnsinnig viel arbeite, wenn man es mal zusammenrechnen würde, wie früher. Aber ich glaube halt immer noch mehr als ein Durchschnittsangestellter, sage ich mal. Das auf jeden Fall wird auch immer so sein, weil das macht mir einfach auch Spaß. Das ist cool, das stört mich auch nicht groß. Ich habe auch keine Kinder momentan, deswegen ich kann das auch noch machen. Wird sich ändern, wenn Kinder da sind, klar, dann ändert sich sowas auch. Früher habe ich mehr gearbeitet. Früher habe ich tatsächlich teilweise einen Tag irgendwie 12 Stunden, 13 Stunden, 14 Stunden gearbeitet. Das ist heute nicht mehr so. Also heute sind es vielleicht noch, keine Ahnung, 10 Stunden oder so.
Gibt's denn?
90 Stunden. Aber dafür am Wochenende meistens auch. Also ich mache in der Regel keinen Tag komplett
frei. Oh, nicht? Also gibt keinen heiligen Tag, nee. Keinen heiligen Spots oder was auch?
Sonntags mache ich meistens deutlich weniger. Ja? Aber zum Beispiel sonntags kommt ja meine 7x7x7 Videoreihe raus. Die wird halt sonntags produziert, deswegen die mache ich sonntags immer. Also 2 Stunden bin ich immer irgendwie am Rechner. Auch mal ein bisschen mehr, aber Ich arbeite eigentlich fast
jeden Kann man an der Stelle definitiv mal erwähnen. Felix macht seit einigen Wochen super spannendes Format, 7x7x7. Einmal sonntags reinhören, einmal die Woche, dann bist du informiert zu allen wichtigen Themen, Entwicklungen im Bereich Online-Marketing.
Ja, genau. Ach, schön zusammengefasst. Perfekt.
Genau, so. Also auch Sonntag und das ist auch fein. Ne? Also du bist liiert, deine bessere Hälfte dürfte ich auch schon kennenlernen. Das ist für euch auch beide irgendwie so in Ordnung.
Ja, pass auf. Was ich da auch wieder gemerkt habe, ist sonntags zum Beispiel oder auch Wochenende generell, ich arbeite halt nicht gern auf Kundenprojekten oder ich bereite nicht gern Seminare vor, die ich bei Kunden halte. Das mache ich ungern. Ne? Mein Buch schreiben zum Beispiel mache ich viel lieber, weil es wieder meins ist. Also da habe ich da gemerkt, wenn ich an einem eigenen Projekt arbeite, dann ist das cool, dann ist es für mich keine Arbeit. Wenn ich aber eine Kundenanalyse machen müsste, würde mir das schwerer fallen am Wochenende. So, das habe ich gemerkt.
Ja, ich glaube, also ich kenne das, man ist dann auch anders drauf, gestresster. Und das ist wiederum
fürs es ist ein Hobby.
Umfeld also, irgendwie auch angenehmer.
Ich fühle mein eigenes Business nach wie vor wie ein Hobby, immer noch. Dass ich gerne, das ist wirklich eines meiner liebsten Hobbys, ja, tatsächlich.
Was ist dir sonst noch wichtig, Felix? Also du sagst Sport ist dir wichtig.
Ja, mir ist also natürlich jetzt Partnerschaft, Liebe, Beziehung wichtig, klar, das war immer schon wichtig und ist auch gut, dass es gut läuft, also das ist mir auf jeden Fall wichtig, Familie generell. Ich habe eine kleine Familie, aber dafür eine eigentlich recht, wir haben eine recht enge Beziehung, glaube ich. Mir ist Musik sehr wichtig. Also mir fehlen Konzerte, das fehlt mir extrem. Also Festival, Konzerte. Ich bin sonst früher öfter auf Konzerte gegangen. Jetzt habe ich wieder, ich habe jetzt Tickets gekauft für November. Da haben wir mal gespannt, ob das klappt. Das fehlt mir sehr, sehr. Also tatsächlich, die Musik hat mir immer schon viel bedeutet und auch meine Tattoos sind alle musikbezogene Tattoos. Also das hat mir immer schon, war immer schon ein wichtiger Faktor in meinem Leben, der mich auch irgendwie immer motiviert hat und so. Und das ist mir wichtig. Eine Weiterentwicklung. Also ich lese zum Beispiel fast ausschließlich Sachbücher. Also ich lese ganz wenig. Ich lese mal im Urlaub auch mal einen Roman irgendwie, das durchaus auch mal. Aber sonst im Alltag lese ich zu 90% nur Sachbücher. Einfach das Gefühl, dass ich irgendwie mich entwickle. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Also das Gefühl, ich lerne was Neues, ich schärfe mein Denken irgendwie. Ich habe da irgendwie was von. Das ist mir extrem wichtig.
Welche Bereiche sind das? Ist das nur jetzt dein Kernthema? Alles rund um Marketing, nee. Business oder was?
Nee, gar nicht. Ich habe zum Beispiel letzte Woche ein Buch fertig gehabt, so ein kleines Buch gelesen, kritisches Denken. Ja, also wie man logisch argumentiert, logisch denkt. Das ist ein Arbeitsbuch, war sehr, sehr cool. Also mit logischen Fehlschlüssen oder mit Argumentationstechniken, Denktechniken. Ich lese Bücher nach wie vor über Geld, über Finanzen auf jeden Fall. Ich lese Bücher über Ernährung, über Gesundheit, über Mindset, über Sport, über solche Themen, wo ich halt das Gefühl habe, irgendwie das, was so meine Lebensidee ist, da hole ich was für mich raus. So, das tue ich gerne.
Das ist spannend.
Lustigerweise eher in Büchern. Ich gucke zum Beispiel nicht so gerne irgendwelche Dokus. Ja, auch manchmal, aber nicht so wahnsinnig viel. Da gucke ich lieber wirklich irgendwie Serien oder Filme. Aber Bücher, da bevorzuge ich tatsächlich Bücher mit Nutzwert, sage ich mal. Oder eins von einem gewissen Johannes Ellenberg zum Beispiel, das habe ich auch hier im Regal stehen.
Ja, ich bin das bei 2, ja. Also du machst jetzt das 9. Für mich ist es so ein Buchschreiben, wenn ich ganz ehrlich. Also ich es gibt nichts Geileres, wie ein Buch zu schreiben. Eigentlich schon mit der Gliederung oder wenn du es geschrieben hast, du musst es nicht mal veröffentlichen, hast ja so ein Benefit, weil du irgendwie deine Gedanken in deinem Hirn irgendwie strukturiert hast dadurch und die Welt ganz anders siehst. Ne? Also kann ich jedem empfehlen, selbst wenn er es nicht veröffentlichen will oder auch ein kurzes Buch schreiben, ist immer gut.
Ja, tatsächlich. Also das habe ich, eins meiner Lieblingsbücher gibt es im Deutschen leider nicht, das heißt The Millionaire Fast Lane. Klingt furchtbar irgendwie reißerisch, aber es ist wirklich sehr, sehr, ist halt ein Bild, was er da hat, was das ganze Buch sich durchzieht, dieses Thema Überholspur und ne, Schleichspur so ein bisschen. Und also er nimmt jetzt diese Metapher für alles quasi. Und da habe ich viel rausgezogen, einfach so Denkhaltung und so. Zum Beispiel sagt er, die meisten Leute lesen irgendwie, also alle brüsten damit, wie viele Bücher sie lesen. Also lesen jede Woche ein Buch oder sowas. Aber das sind ja alles Konsumenten dann. Du musst zum Produzenten werden. Also sei nicht ein Konsument, sei Produzent. Schreib lieber ein Buch, als drei Bücher zu lesen. Du musst die eh lesen, um dein Buch schreiben zu können. Aber schaff halt selber, du selber mehr Output. Und ich sehe das so oft, ne? Da machen Leute Kurse ohne Ende und gehen auf Seminare und gehen dann zu Hermann Scherer und dann zu Tobias Beck und machen alles Mögliche. Aber sie produzieren halt selber überhaupt nichts Eigenes. Und das ist halt dann auch nicht zielführend. Also ich versuche mehr zu produzieren, als immer nur zu konsumieren.
Aha. Ja, das ist
und da ist ein Buch halt eine super gute Möglichkeit für.
Das ist ein spannender Punkt. Ich gebe ehrlich zu, für mich ist es immer so wie nach einem, gut, das kannst du jetzt nicht als Nichttrinker nicht verstehen. Gut, ich trinke auch nicht mehr so viel, aber für mich ist es immer wie so nach einem Vollsuff. Da sage ich, nach jedem Buch sage ich, ich schreibe nie wieder ein Buch. Ich trinke nie wieder Alkohol. Kennst du das?
Ja, Buch ist irgendwie, ist eine Hassliebe irgendwie. Es ist furchtbar und gleichzeitig ist es irgendwie auch so erfüllend. Also,
ja, wir müssen das wieder machen, ja. Ja. Cool, Felix, du, nochmal zwei Fragen. Einmal in die positive Richtung, einmal in die negative. Wenn du jetzt so ein bisschen in dein Businessleben zurückguckst, gibt es da eine Entscheidung, die du, oder irgendeine Situation, Entscheidung, die du bereust?
Keine Extreme. Gibt's ein paar Kleinigkeiten, die ich hätte anders machen sollen im Nachhinein, die einfach dumm waren. Ja, zum Beispiel, ich hatte, das erzähle ich mal ganz gerne, weil es einfach so meine eigene Arroganz irgendwie so ein bisschen vorführt. Das war vor ein paar Jahren, da war ich in Hamburg. Also ich war eingeladen zum Podcast von OMR.
Ja, cool.
Ja, und der Marketing Rockstars. Ja, cool, genau. Heute sind die riesig. So, damals waren die nicht ganz so groß, weil auch in der Nische halt schon sehr erfolgreich. War ich eingeladen, fand ich ganz cool. Ich dachte, mich wieder hin, machen wir so einen Podcast und dann gehe ich wieder so ein bisschen so easy peasy, wie wir jetzt quasi hier so, ne? Und dann war ich in Hamburg halt zum Seminar und hätte danach dann eben, war ich eingeladen, hätte abends dann eben da hingehen sollen zum Podcast aufhören. Und dann war halt das Seminar früher vorbei und dachte mir, pass auf, jetzt schreibe ich den kurz, dass ich einfach einen Zug früher nach Hause nehme und komme andermal so, hab abgesagt kurzfristig. Aber dass sie halt dahinter so eine richtige Maschinerie laufen haben und mich halt eingeplant haben mit allem drum und dran und so, habe ich mir irgendwie einfach nicht drüber nachgedacht. Da war ich sehr irgendwie überheblich und arrogant. Und da habe ich gefragt, übrigens im Business, machen wir nochmal eine Aufnahme? Haben sie mir geschrieben, ja, mal gucken. Und so. Also, nee, auf Deutsch, du kommst da nicht mehr rein. Ja, kann ich verstehen. War dumm, ne? War echt dumm. Hätte bestimmt einen geilen Boost für mich gebracht. So und war auch einfach sehr uncool, da irgendwie so abzusagen. Aber ich habe es irgendwie halt völlig falsch eingeschätzt, die Situation. Völlig falsch eingeschätzt. Also das war so eine der Momente, die mir hängen geblieben sind, wo ich gemerkt habe, so Alter, jetzt dreh nicht durch irgendwie, ne? Sei mal ein bisschen wieder bescheiden oder dankbar und so. Und,
okay, krass.
Das war wirklich eine dumme Haltung von mir. Solche Sachen, da habe ich ein paar von zu erzählen. Richtig krasse Entscheidungen, die ich bereue. Vielleicht eine, wo ich daraus gelernt habe. Ich habe recht früh gelernt, dass es eine gute Idee ist, als Selbstständiger Geld für die Steuer zurückzulegen.
Ja.
Weil meine ersten 3 Jahre Business, Selbstständigkeit liefen sehr gut und ich habe halt Geld zurückgelegt, aber nicht genügend, so, ne? Und leider aber auch mein Steuerberater mich halt nicht entsprechend gewarnt irgendwie, erst als dann schon zu spät war, hat's geheißen, so Felix, du musst jetzt, ich glaube, irgendwie 40.000 Euro oder so Steuern nachzahlen. Da ich mir, okay, 40.000 ist aber ziemlich viel Geld, also okay, ne? Da waren halt erstmal, habe ich ein paar Aktien verkaufen müssen, normal so die Ersparnisse der ersten 2 Jahre halt waren dann wieder weg. So, ne? Und da habe ich gemerkt, okay, das mache ich nicht nochmal. Also die Hälfte von allem, was reinkommt, geht auf jeden Fall auf Steuerkonto und dann ist safe. Also sowas habe ich dann auch gelernt. Solche Erfahrungen macht man einmal und hoffentlich dann nie wieder.
Ja, krass. Aber das mit der OR-Nummer, das ist echt krass. Also ich hätte es zwar gerne, aber ich bezweifle es, dass Philipp Westermeier jetzt aktuell zu den aktuellen Hörern Abonnenten des Lebensunternehmer-Podcasts kommt. Sollte er definitiv zählen, ja. Aber vielleicht machen wir an der Stelle auch nochmal einen Shoutout, an die Hörer des Lebensunternehmer-Podcasts. Solltet ihr das jetzt hören und dieses Thema, diesen Miss von Felix auch so schmerzlich finden, Philipp Westermeier, Shoutout an Philipp Westermeier, gib Felix eine zweite Chance. Er war jung und wusste nicht, was er tat.
Genau. Also ich glaube, Philipp ist mir, glaube ich, nicht böse, weil der hat mich neulich erst an den Facebook-Podcast empfohlen, da war ich bei Facebook-Podcast, also von daher, Philipp, vielen Dank dir, Philipp, sorry, das war wirklich, da war ich einfach ein Arschloch, so, war nicht böse gemeint, war einfach dumm von mir, so.
Okay, cool. Also geil, dass du das auch hier so schön offen teilst, ist doch wertvoll. Dann verkehren wir das doch mal ins Gegenteil. Wenn du schaust, okay, welche Entscheidungen, wann irgendwie positiv oder Themen, gibt es da so Weichenstellungen, wo du sagst, boah, das war eigentlich echt in der Retroperspektive ein Punkt, da habe ich mich richtig entschieden, da habe ich das Richtige gemacht.
Also auf jeden Fall, diese Entscheidung zwischen London und Köln war auf jeden Fall die größte Gabelung, weil es halt wirklich, das war der lebensbestimmende Wegscheidepunkt. Ja, das, was ich da gemacht hätte, hätte mein weiteres Leben bestimmt. Und das war eigentlich eine gute Idee, mich dafür zu entscheiden, also meinem Herzen zu folgen quasi und meinem Hobby zu folgen und nicht irgendwie einer seriöseren Karriere, was halt, damals war für mich also Anzug und so, war halt einfach seriös für mich so und Agentur war ein bisschen so irgendwie Hobby, aber ne, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das so zu tun. Auf jeden Fall war auch eine gute Idee, Geld zu investieren in meine eigene Vermarktung, in mein eigenes Marketing. Das fiel mir immer auch schwer. Ich bin Schwabe, so auch eigentlich im Herzen und auch von der Geburt her und gebe ungern Geld aus, aber halt auch mal größere Summen zu investieren in Projekte, in Vermarktung, in Weiterbildungsprojekte. Ich habe zum Beispiel 5 Tage einen Kurs gemacht in Harvard, also an der Harvard University, einen Digital Marketing Workshop besucht für relativ viel Geld. Ja. Aber das war zum Beispiel auch für mich sehr lohnenswert, allein schon so vom Feeling her und von meiner Entwicklung her. Also all das hat sich gelohnt. Und was ich gelernt habe, ist, Fragen kostet nichts. Und das stimmt halt einfach wirklich, weil oft traut man sich nicht zu fragen und das ist ziemlich dumm. Ich weiß zwar dreimal, im Los Angeles Talk Radio, also im Live-Radio als Gast eingeladen. Da fragen viele, boah, wie hast du das gemacht und wie kommst du denn nach Los Angeles ins Radio? Ich habe halt hingeschrieben und gesagt, hey Leute, ich bin Keynote-Speaker aus Germany, so, ich bin demnächst in L.A. für ein paar Wochen. Habt ihr nicht Bock irgendwie, dass ich euch besuchen komme? Weil mir gesagt, ja klar, komm, machen wir gerne. So, das war ich dreimal dann im Studio bei denen halt, ein L.A. Talk Radio. Ich habe mittlerweile viele Sachen, die wo ich einfach gefragt habe. Jetzt zum Beispiel, ich kann es nicht sagen, aber ich habe jetzt vor 2 Jahren mal, habe ich einen Vortrag gehalten und da hat ein bekannter deutscher TV-Moderator nach mir gesprochen. Und wir haben uns ganz gut verstanden und so und haben mir seine Handynummer gegeben auch. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ob er das Vorwort für mein neues Buch schreiben will. Und er hat noch nicht zugesagt. Er sagt, ja, guck dir das Buch mal an jetzt. Also ich muss mir das zuschicken nächste Woche. Er guckt sich's an. Wenn es für ihn passt, dann ja. So, mehr als ein Nee mache ich nicht, kann ich ja nicht kriegen. Und das Nee habe ich ja eh schon. Also ich kriege es ein Ja oder halt habe ihn nach wie vor nicht. Also einfach mal fragen und die Angst vor der Zurückweisung einfach hinten anzustellen, das ist was ich hätte gerne viel, viel, viel früher gelernt. Ja, und das mache ich auch mittlerweile sehr viel. Ich frage, wenn ich was will und wenn ich es nicht kriege, ist auch okay. Aber wenn ich es kriege, dann habe ich halt gewonnen und sonst habe ich halt denselben Status wie vorher auch und ne, passt schon. Und die Angst vor dem Nein zu verlieren ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man im Leben überhaupt lernen kann, wenn man erfolgreich ist.
Cool. Ja, das ist beantwortet fast schon so eine meiner 2 letzten Fragen, die ich jetzt heute für dich habe, aber da fällt dir bestimmt auch noch was anderes ein. Felix, ich habe tatsächlich jetzt zum Ende nochmal zwei Fragen für dich. Du hast einige Themen da auch schon gestriffen. Die erste wäre tatsächlich die nochmal nach den Büchern, wenn du 1-2 Buchtipps hättest von Büchern, also so ganz rückblickend auf dein Leben, die du gelesen hast und sag, okay, boah, das waren vielleicht so die 1-2, die am meisten irgendwas mit mir gemacht haben. Welche wären das?
Ich habe extrem viele Bücher gelesen, glaube ich, aber tatsächlich 2, die, wo ich weiß, dass sie einen echten messbaren Impact hatten auf mein Leben, ist einmal von Bodo Schäfer, Endlich mehr verdienen. Das habe ich damals in Spanien gelesen, also 2006. Und da ist halt, er beschreibt halt so, bisschen wie Kiyosaki mit seinen 4 Feldern, macht das auch mit 5 Feldern halt, der Investor und so weiter. Und er hat auch noch das Feld des Experten. Und dann, da kam halt für mich die Idee, mich als Experte zu positionieren und damit halt ein Business zu machen. Das war früher so für mich nicht klar. Und in dem Buch musst du dann irgendwann auch reinschreiben, wie viel Geld du im Monat in 5 Jahren verdienen willst. Habe ich reingeschrieben, habe ich manchmal nachgeschaut, so. Also 14 Jahre her jetzt, verdiene deutlich mehr, als ich mir damals hatte vorgestellt habe. Also es hat anscheinend funktioniert. Ja, das Buch hat mich sehr motiviert und auch wirklich sehr, sehr einfach vorangebracht, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Nicht alles super neu da drin, aber ist auch schon alt. Ne? Aber war hilfreich. Und wie gesagt, The Millionaire Fast Lane. Weil da halt, eigentlich geht es voll in deine Richtung, weil er sagt halt, der einzige Weg, Geld zu verdienen, signifikant, ist, wie sagt er, Also in der Breite und in der Tiefe. Du kannst entweder extrem viele Menschen erreichen, dann wirst du auf jeden Fall reich. Wenn du 1 Million von irgendwas verkaufst, wirst du auf jeden Fall reich werden, damit egal was es ist. Oder wenige sehr, sehr tiefe. Wenn du sehr Spitzenchirurg bist, der irgendwie die Topstars operiert. So. Und daran scheitern die meisten Businesses, gerade so im ganzen MLM-Bereich zum Beispiel, wo jeder einfach einsteigen kann, ohne jede Vorkenntnisse und so. Da hast du weder, dass du ein paar Leben extrem tief beeinflusst, noch, dass du extrem viele Leben beeinflusst als normaler MLM in der Sprosse irgendwo, wenn nicht einer von den Oberen bist. Deswegen scheiterst du hinterher auch. Also du hast zu wenig Impact. Ja? Und Impact ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch die Einstiegshürde. Ja? Business, was keine Einstiegshürde hat, was einfach so jeder nachmachen kann, das wird nichts. MLM macht jeder einfach so nach. Da ist halt die Chance, dass gerade du damit abgehst, halt sehr, sehr, sehr gering. Und er sagt halt, wenn du Geld verdienen willst, wirklich reich werden willst, geht eigentlich nur auf einen Weg oder auf zwei Wege. Das eine ist Berühmtheit. Ja, so Stars kriegen wahnsinnig viel Geld. Oder Business. Alles andere funktioniert halt nicht, weil hört ja oft so, wenn du reich wirst, musst du mit 10% zurücklegen und dann investieren und dann bist du in 50 Jahren hast du dann 1 Million. In 50 Jahren, wenn du es schaffst, 50 oder 40 Jahre lang zurückzulegen, jeden Monat halt und so, das ist halt wahnsinnig schwer. Der Zinseszinseffekt krankt halt massiv am Zeitfaktor. So, wenn du aber überleg mal, wer ist in den letzten 10 Jahren reich geworden? Da hat keiner das mit Aktienfonds oder mit ETFs. Ja? Ich bin auch ETF-Investor, klar, aber damit wirst du halt nicht reich. Du nimmst das Geld, was du hast, was du verdient hast und investierst das in die ETFs als zur Verwaltung. Das ist alles cool. Aber als Vehikel, um reich zu werden. Die ganzen Millionäre heute, heißt kein einziger von. Gestern ging Auto One oder Auto 1 an die Börse. Die sind jetzt beide Milliardäre. Aber das machen sie nicht über Investment in irgendwas, das machen sie über Business. Ja? Und Zuckerberg, alle, die, und er sagt halt im Durchschnitt, bei Tech-Leuten im Durchschnitt sind 7 Jahre, bis du reich wirst, oder ist für nie irgendwas so. Also das heißt, er sagt, getting rich quick, get rich quick ist die Norm, ist kein Bullshit, ist die Norm. Getting rich easy, das ist der Bullshit. Ja. Ja, schnell in 10 Jahren reich werden ist nicht schwierig, also ist schon klar, aber es ist nicht irgendwie unseriös, so. Aber easy reich werden, ohne Arbeit, ohne Investment, ohne eigenes, ne, das geht halt nicht. Und das, glaube ich, solche Sachen sind da drin, fand ich total, weil einfach, es halt viele, ja, so ein bisschen, sagt ja David Bach was oder David Beck? Also der hat so The Automatic Millionaire, glaube ich, heißt das Buch. Also sagt halt so, verzichte jeden Tag auf dein Latte bei Starbucks, dann leg das Geld lieber an, dann bist du irgendwann reich. Nur David Bach ist halt reich geworden durchs Bücherschreiben im großen Stil und nicht durchs Investieren. So, also alle, Kiyosaki und Co., ne, die sind alle reich geworden durch Immobilieninvestments und nicht durch ihr Bücherschreiben. Also Business ist der einzige Weg, tatsächlich, glaube ich, in einem vertretbaren Zeitraum Geld aufzubauen. Ja, stimmt.
Ich meine, es gibt vielleicht so eine große Ausnahme, also zumindest Bekannte, das ist meines Wissens vielleicht Warren Buffett, aber der ist halt auch erst reich geworden, da war er ja schon 70 oder so.
Genau. Da ist halt dieses Ding, hier sind die ganzen reichen Investoren, sind alle halt alt. Da dauert es halt einfach 30, 40, 50 Jahre. Und klar, auch da gibt es welche, es gibt immer die Ausnahmen, die Outlier, das ist völlig, aber es ist ja nicht die Regel. Die Frage ist halt, womit ist es wahrscheinlich? Ja. Ne? Und wenn du jetzt nicht irgendwie als Angestellter, ist es halt echt schwer. Da musst du wirklich sehr hohen Impact haben. Sonst wird es schwierig. Es ist leichter, ein Business zu haben, was einigermaßen funktioniert und dann damit Geld zu verdienen und das wegzulegen und dann irgendwie. Also das Business als Vehikel ist der sicherere Weg als Investments. Die sind eher dafür da, Geld zu verwalten, was dann da ist und dann das zu vermehren. Das ist cool, aber Zinseszinseffekt macht dich halt nicht reich, außer er nennt das Wealth in a Wheelchair. Ne? Also wenn du dann irgendwann im Rollstuhl hast, dann bist du reich. Das ist halt uncool. Also,
nice. Ja. Okay, braucht keiner.
Also das Buch, wie gesagt, das Buch ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, sehr gut beschrieben, diese ganzen Mythen und so.
Mega, danke für die tollen 2 Tipps, die werde ich mir definitiv auch anschauen. Dann kommen wir schon zu der letzten Frage, Felix, und du hast ja zwar in dem Bereich schon richtig viel rausgehauen, aber ich bin mir sicher, da hast du nochmal ein bisschen was beizutragen. Und zwar, jetzt gibt es viele Menschen, und gerade natürlich jetzt auch Corona, und das wird wahrscheinlich jetzt auch noch mehr betreffen in der Zukunft, die sind an dem Punkt, wo sie in ihrem Leben stehen, aktuell nicht so happy. Also im Job meistens, ne, oder vielleicht aus anderen Gründen. Jetzt aus deiner Lebenserfahrung, aus deinem persönlichen Hustle auch raus, hättest du 1-2 Tipps für Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht happy, da wo ich bin, damit die was in ihrer Situation ändern können. Was sollten sie denn tun?
erstmal sich klar werden, was sie denn eigentlich wollen. Also was ist denn der wirklich was? Also dieses subtile Gefühl der Unzufriedenheit ist halt sehr, sehr schwer, was dagegen zu machen, weil das hilft ja nichts. Ne? Du musst dir klar machen, was genau ist denn, was dich stört. Vielleicht ist das nur ein kleiner Punkt, den du ändern kannst und dann ist plötzlich alles gut. Kann ja auch sein. Ne? Dass irgendwie in deiner Angestellten-Tätigkeit dich irgendwie die Arbeitszeiten stören. Dann gehst du zum Chef, sagst, hey, können wir Gleitzeit machen? Ja, geht. Und schon ist alles besser. Also kann ja sein, dass irgendwie so irgendwas Kleines ist. Also mach dir klar, was genau ist es, was dich stört. Und dann mach dir klar, was ist es, was du eigentlich willst. Und dann tu alles dafür, das zu erreichen. Also dann ist halt, gibt's halt auch keine Ausreden mehr. Also ich habe mal früher eine Weile nach dem HIIT-Prinzip trainiert. Das ist von Mike Mentzer, so ein Trainingssystem, wo du mit einem einzigen Satz pro Muskelgruppe einfach trainierst. Und danach ist es vorbei. Heißt, du musst wirklich alles geben in dem einen Satz. Und sein Motto war immer, there's no good reason, there's no bad reason, there's no reason at all to hold back. Also, ja, das fand ich voll geil. Also, gib jetzt wirklich alles. Es gibt keine guten, keine schlechten Gründe. Es gibt keine Gründe, irgendwas zurückzuhalten. Wenn du weißt, was du willst, dann musst du dann echt was dran setzen, das auch zu erreichen. Und ich glaube, das ist dann eine gute Idee. Also mein Credo ist immer, ich versuche das hinzukriegen, dass es nach einer Transaktion mit mir allen Beteiligten besser geht. Mir, aber auch allen anderen, ja, auch dem Partner und der Öffentlichkeit quasi. Also dann, glaube ich, kannst du auch ethisch gut ein Business aufbauen, ohne jemanden übers Ohr zu hauen. Und das hilft genug Menschen, das zu kriegen, was sie wollen. Dann kannst du alles kriegen, was du willst. Ich glaube, das stimmt wirklich. Also sich klar machen, was fehlt, klar machen, was ich will und dann versuchen, anderen zu helfen, dass sie das kriegen, was sie wollen und dadurch das kriegen, was du willst, das kann auf jeden Fall gut dein Leben bereichern.
Felix, das ist ein Mega-Tipp. Ich denke, den können ganz arg viele es mitnehmen und anwenden. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für dieses tolle Gespräch. Ich könnte mit dir noch einen ganzen Tag sprechen. Wir machen aber heute mal einen Sack zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wünsche dir ganz persönlich für dein Business und für deine Family und alles. Alles, alles Gute. Danke, Felix.
Wünsche ich dir auch vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir und euch allen auch. Bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.